Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bevor es heute losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis von Maria und mir an euch. Denn ab Donnerstag gibt es einen Film im Kino, den ihr am besten nicht verpassen solltet, wenn ihr mitreden wollt.
Also für mich ist erstmal ganz wichtig, ich muss zugeben, ich habe den gesehen und habe aber leider überhaupt nichts vom Inhalt mitbekommen oder von irgendwas, weil ich die ganze Zeit einen meiner Lieblingsschauspieler anstarren musste und sehr aufgeregt war.
Exi!
Ja. Aber so heißt er ja nicht.
Nee, Taron Egerton.
Wobei Taron Egerton könnte auch als Spitzname Exi haben.
Das stimmt.
Mit seinem Nachnamen.
Das stimmt.
Deswegen muss ich leider die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf verweisen, dass du uns so ein bisschen vom Inhalt erzählst, weil wenn ich anfange darüber zu erzählen, weiß ich nicht genau, was für Details wir da haben.
Taron Egerton spielt Elton John in Rocketman und es geht um das Leben von Elton John, es geht um seine Karriere, wie alles so kam, wie es denn heute schlussendlich auch ist, und das ist so ein toller Film geworden. Der ist von Dexter Fletcher, ist übrigens der gleiche Regisseur wie Bohemian Rhapsody.
Das finde ich übrigens total krass. Der hat so richtig seine Nische gefunden. Ne?
Genau, der hat auch Eddie the Eagle gemacht. Also dessen Nische ist es anscheinend, britische Legenden zu verfilmen. Und
ja, auch einen Oscar bekommen für Bohemian Rhapsody.
Das stimmt. Und er macht es aber jedes Mal anders. Also es ist jetzt nicht hier so, Bohemian Rhapsody war ja relativ faktisch im Grunde genommen erzählt. Und Rocketman ist wirklich das wird Elton John so gerecht, weil natürlich die Songs alle drin sind, die übrigens Taron Egerton noch alle selber gesungen hat, und die sind immer so der Lebenssituation angepasst, und es ist sehr laut und schrill und sehr musicalig und sehr aufregend und sehr fantasievoll.
Ich bin immer schon extrem Fan, wenn ich weiß, dass die Person, die dargestellt wird, auch mit involviert war ins Machen des Films. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er ja auch selbst Taron Egerton ausgesucht, ne?
Genau, ich glaube, Elton und du, ihr beide steht so sehr auf Taron Egerton, dass er diese Rolle bekommen hat.
Na, und wenn ich jetzt, mir war das gar nicht so klar, dass er das alles selber gesungen hat, und da bin ich jetzt noch ein bisschen mehr aufgeregt.
Es ist wirklich...
Meinst du, er singt auf unserer Hochzeit?
Ich glaube ja, wir fragen ihn einfach mal.
Das dürfte ja kein Problem sein.
Müsste eigentlich hinhauen. Ich finde, es ist der Musikfilm des Jahres, es ist vielleicht sogar auch der einzige Musikfilm des Jahres, aber...
Wir haben beide geweint.
Ich habe einige Male geweint. Er ist wirklich, der geht einem nahe, und ich finde ihn einen Tacken besser als Bohemian Rhapsody, weil ich aber auch ein größerer Elton John als Queen-Fan bin. Und ja, den müsst ihr sehen, liebe Leute. Ich fand den wirklich mega, mega toll. Rocketman, ab Donnerstag im Kino, sehr sehenswert, sehr schrill, sehr bunt, sehr toll. Und an dieser Stelle vielen Dank an Paramount Germany für die Unterstützung unseres Podcasts.
Dankeschön.
Wieso habe ich jetzt eigentlich Germany gesagt?
Na, es ist ja richtig, Nils. Dir ist einfach immer wichtig, auch wo die Sachen
absolut
stattfinden.
Absolut international style. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge Wima von unserem ganz besonderen Gast Christian Ulmen. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Hallo, liebe Wimaf-Zuhörerinnen. Heute gibt's von mir auch ein kleines Hallo an die WIMAF-Zuhörer. Schön, dass ihr alle wieder am Start seid beim besten Podcast aller Zeiten. Wie immer bin ich nicht alleine in diesem Studio, denn mir gegenüber sitzt die Frau an den Reglern, die nicht nur ein technisches Genie geradezu ist, sondern auch inhaltlich, seelisch und herzlich quasi, also wirklich allererste Kajüte ist. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Wir haben heute einen tollen Gast, an dem wir seit, man kann ungelogen sagen, Monaten Baggern.
Nur du ja seit den 90ern eigentlich.
Ich seit den Bagger an ihm seit den 90ern, aber in ganz unterschiedlichen Kontexten. Aber für diesen Podcast, ich glaube, wir haben uns für heute verabredet vor über einem halben Jahr.
Ja.
Ich glaube, im November oder so habe ich ihm geschrieben und dann hat er gesagt, April.
No.
Bin ich fertig. Und habe ich gesagt, okay, alles klar, machen wir April.
Mein Vater würde jetzt sagen, Vorfreude, schönste Freude.
Absolut.
Immer wenn ich was von ihm etwas schneller haben möchte.
Es war ein schönes halbes Jahr. Ja. Jetzt ist er da und ich bin jetzt schon traurig, wenn er gleich wieder weg ist. Aber trotz, aber die Minuten und Momente, die hier sein wird, werden wir jetzt in vollen Zügen genießen. Herzlich willkommen, mein alter, lieber Freund Christian Ulm.
Hallo Nils, hallo Maria.
Hallo Christian.
Hallo.
Hallo Nils.
Hallo Nils.
Hallo Maria.
Hallo Maria. Hallo, grüß euch.
Du hast ja jetzt, du warst so viel beschäftigt, deswegen ging das auch erst in einem halben Jahr, weil ihr gedreht und du geschnitten hast, weil du nämlich jetzt die dritte Staffel Jerks fertig gemacht
genau.
hast. Genau. Der eine oder andere wird dich kennen aus verschiedenen Produktionen, aber Jerks ist ja wirklich so dein totales Baby.
Ja, da habe ich jetzt bis heute Morgen, tatsächlich bis heute Morgen dran gearbeitet. Heute Morgen ist die letzte Staffel, letzte Folge fertig geworden.
Hast du so einen Cutter oder machst du es selbst?
Nee, das mache ich selbst. Also ich habe auch einen Cutter-Kollegen, der sitzt in Berlin,
ja.
der schneidet und ich schneide zu Hause und wir sind über so eine Cloud miteinander verbunden
ja.
und können immer sehen, was der andere gerade macht und wir spielen uns das so hin und her.
Hast du da so einen Schnittkurs mal gemacht? Oder wie?
Ja, der nannte sich MTV Editing Suite. Ich habe damals, ja, als wir uns trafen, ja. da haben wir schon, wir haben noch beide immer viel.
Ja, aber in London hast du auch nichts geschnitten.
Nein, in London nicht, aber nee. Nachher, als wir nach
Ich kann mich auch an deine kleine Hamburg Bude in London erinnern.
Wirklich?
Ja, wo wir da hingen wir und haben dann die ganze Zeit das Fishmob-Album gehört. Als, da kam das gerade raus, Power.
Und das Spannende an der Wohnung war, dass selbst das Badezimmer mit Teppich ausgelegt war.
Sehr gute Idee.
Und das ist der Teppichboden ging bis hoch an den Badewannenrand.
Ja.
Und natürlich tropfte das immer.
Ja.
Und irgendwann stank es da modrig nach
Ja, das halte ich für eine geniale Idee.
Ja, aber es waren die Engländer, ne? Die haben überall Teppich, es war denen auch wurscht. Es roch ja, ja. überall. In London hat es überall gerochen.
Aber die war
alles sehr leise Wohnungen.
Aber die waren noch relativ geräumig, die Wohnung. Also so eine Wohnung würdest du da jetzt nicht mehr kriegen in London, glaube ich. Hättest du da alles super.
Ja, dafür war sie wirklich weit ab vom Schuss, ne? Die war ja irgendwo in
Schottland.
Aber stimmt, die hatte eine kleine Terrasse, hatte die, ne?
Ja.
Oder schmutzig. Und als ich nach London zog, ich komme ja aus so einem Haushalt, wo Kinder so verwöhnt wurden. Also meine Mutter hat Wäsche gewaschen für uns. Und
deine Geschirr. Mutter hat ja auch damals dieses Buch geschenkt.
Was
das ist ein Running Gag zwischen uns seit 1000 Jahren. Weil ich habe damals einmal bei Christian geschlafen in Hamburg bei seiner Familie. Und da lag ein Buch rum, das hieß, glaube ich, wie hieß das, der kleine...
Ich glaube, der kleine Zyniker.
Der kleine Zyniker, genau.
Und es war auch so ein kleines Büchlein, das man so an der Kasse im Buchladen gekauft
genau.
hat.
Wenn man wirklich gar nicht mehr weiß, was man jemandem schenken soll.
Und ich glaube, das hatte ich tatsächlich von meiner Tante bekommen, die dann so mitbekam, dass ich bei MTV was mache und das ist irgendwie total lustig und auch ironisch ist. Und dann schenkte sie mir das Buch Der kleine Zyniker. Ja, ich weiß nicht mehr, was drin steht. Es waren so Karikaturen und so.
Ja, das waren einfach so, da waren dann wahrscheinlich irgendwelche
Zitate, ganz lustig, ironisch.
Busch-Gedichte.
Genau, so. Ja.
Der kleine Zyniker.
Das hatte mich sehr beeindruckt.
Ja, das hatte mich sehr beeindruckt. Das war eh schön in Hamburg. Aber du hast ja auch wahnsinnig nette Eltern. Deine Mutter habe ich mich auch total gut verstanden.
Ja, ja. Die waren auch immer ganz verliebt in dich.
Ja, so wie meine Eltern in dich, die mich auch heute noch fragen, wie es dir geht, was du machst.
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich deinen Eltern viel zu hanseatisch distanziert.
Nee, das fanden die ja gerade gut.
Wirklich?
Ja.
Weil ich immer das Gefühl hatte, sie waren so offenherzig und so kölsch und so und haben uns empfangen in Italien. Und ich bin von Haus aus eher auch schüchtern, das war gar nicht hanseatisch, sondern schlicht schüchtern.
Ja.
So, hallo. Und hatte irgendwie den Eindruck, ich enttäusche deine Eltern.
Als ich sie das erste Mal getroffen habe, dass ich so dachte, okay, ich schreie jetzt hier nicht jeden an. Weiß nicht, ob ich jetzt hier dazugehöre oder nicht. Ganz unklar. Aber das Feedback, was ich dann bekommen habe, war sehr herzlich im Nachhinein.
Ah, okay.
Also,
die haben sich auch darüber kaputt gelacht, dass du so hanseatisch bist.
Ja. Weil dein Vater fing auch irgendwann an, mich nachzumachen. Und hat gesagt, willst du noch, weil ich kann das ja nicht in diesem Kühlschrank. Der Vater dann, ob ich noch sehr herzlich, ob ich noch was trinken möchte.
Ja.
Ich sagte, nein, vielen Dank.
Und er
sagte, ja, nein, vielen Dank. Er hat mich immer so nachgemacht. Und ich dachte, oh Gott, die halten mich für den letzten Vollhorst.
Und bei mir war es so, dass ich irgendwie nach einer halben Stunde deine Mutter mich als mein erstes Glas Wein leer war, gefragt, ob ich ein zweites bin. Ich habe gesagt, ja, um höflich auch zu sein. Und sie meinte, aha, bist du Alkoholikerin?
Vielleicht macht ihr so eine kleine Selbsthilfegruppe.
Ja, also ich bin auch ehrlich gesagt gerade, ich habe einen kleinen Kloß im Hals, also falls ihr das nochmal vielleicht.
Ja, aber das war auf jeden Fall ein schöner Urlaub, den wir da damals in Italien verbracht haben, wo wir auch gemeinsam Motorroller gefahren sind.
Ja.
Und da gehe ich jetzt einfach mal nicht weiter ins Detail. Ja, was du das
alles, erzählen. Was da alles passiert. Wir sind Motorroller gefahren. Ich hab nicht immer, haben wir uns abgewechselt eigentlich? Mal,
ja, wir haben uns abgewechselt. Ach, wir haben uns ja mega verfahren.
Aber du hast öfter vorne gesessen, oder?
Weiß ich nicht.
Ja, du hast sehr, sehr oft vorne gesessen.
Ich hatte aber Zeit, mir dann die Landschaft anzuschauen, während ich hinter dir mich festgehalten, dein Bauch umklammert.
Ja, ich habe auch deinen Bauch umklammert. Wir sind uns richtig nahe gekommen mit dem Urlaub.
Mich würde jetzt erstmal interessieren, warum ihr überhaupt nur einen Motorroller hattet.
Ja, gab nur einen.
Ach, es gab
wo
nur
war
einen.
Der eigentlich her? Gehörte der deinen Eltern?
Ja, ja.
Ja.
Ah, okay.
Genau, und ich war überzeugt, an einer Lichtgabel Stachelschweine gesehen ja, zu haben.
Dazu muss man aber sagen, ja, dass am Abend vorher, als wir beim Abendessen saßen, meine Eltern erzählt haben, dass es in der Gegend Stachelschweine gibt.
Ist das wahr, haben die das gesagt? Daher hatte ich das im Kopf.
Und dann hast du sie am nächsten Tag überall gesehen.
Ich schwöre, da waren Stachelschweine.
Ja.
Und Nils hat mir das nicht geglaubt und war auch nicht bereit, mit mir umzukehren.
Mhm.
Ja.
Und so habe ich hinten deinen Bauch umklammern, von hinten immer gerufen, da waren Stachelschweine! Nils, halt an, da waren Stachelschweine! Und das ist nicht...
Ja, klar.
Genau, ja. Und das geht bis heute so.
Anhalten.
Ich wollte die nochmal sehen.
Du hattest Angst vor denen und wolltest weg.
Nein, aber sind wir nicht zurück? Sind wir dann weg? Du hast doch gesagt, die wären weggelaufen oder so.
Oh Gott, dann kann ich mich nicht erinnern. Ich meine, dass du dich jedenfalls geweigert hast, erstens mir das zu glauben und zweitens dem auch nochmal nachzugehen.
Ja, weil ich kein
aber mir ist neu, dass deine Eltern zuvor sagten, dass es die dort geben würde.
Naja, haben die uns vorher erzählt.
Ja, aber warum glaubst du mir denn dann das nicht?
Ja, gerade deswegen, weil ich gedacht habe, dass die beiden, die das erzählt haben, siehst du die plötzlich überall, weil wir waren da ja schon eine Woche und die 6 Tage vorher hast du nirgendwo angesehen.
Christian, das ist Farn.
Ja, ich auch Farn. Nee, es war grau, es war so ein grau-schwarzes, so sehen keine Farne aus. Wie lange waren wir da, eine Woche?
Ja, eine Woche, glaube ich. Wir sind sogar mit dem Zug hingefahren, ne? Mit einem Nachtzug.
Haben wir da geschlafen im Zug?
Ja, wir hatten so ein Abteil.
Für uns alleine?
Ja.
So ein Zweibett-Abteil?
Genau.
Komisch, dass manche Sachen so eine Welt
clasht, ne? Ja, da sind wir mit dem Zug hingefahren. Und ich kann mich auch noch erinnern, an einem Tag, als wir mit dem Motorroller losgefahren sind, haben wir uns so krass verfahren, weil wir in die falsche Stadt zurückgefahren sind. Weil da alle Städte ähnlich heißen. Und die Castel Nuovo wussten wir nur noch, aber es gibt so 50 Castel Nuovos im Umkreis von 80 Kilometern. Und plötzlich standen wir in so einem Dorf und haben gesagt, nee, ist das nicht. Und dann haben wir so angerufen und dann haben wir gesagt, du doof, ihr seid 80 Kilometer entfernt.
Haben die uns dann abgeholt?
Nee, wir sind dann ins nochmal, Richtige gefahren.
Aber wir hatten so lange noch
getankt. Wir waren richtig lange drin. Wir haben auch getankt zwischendurch.
So klug waren wir.
Ja. Nee, ihr habt geschoben die letzten 40 Kilometer. Warum ist der ausgegangen? Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier eine Menge aufzuarbeiten haben. Also wir könnten ja, also falls
ach,
es dann noch...
Das sind die gleichen Geschichten, die uns seit Jahren begleiten.
Ja.
Und,
aber es sind ja auch sehr gute
Geschichten. Die uns zusammenschweißen.
Ich finde auch so gut, dass ihr euch jetzt hier heute trefft, um jeder die Dinge, an die er sich erinnert, dass ihr das zusammentragt zu einer Geschichte.
Ja, ist wirklich Wahnsinn, wie manche Sachen dann wirklich erlöschen und du dann so weiße Flecken...
Ja. Aber auch teilweise füllt man die ja aus. Ich kenne das aus der Beziehung mit Nils.
Weil er so ein gutes Gedächtnis hat.
Nö, da wird auch viel ausgefüllt. Nils erzählt mir vieles als Fakten.
Ah, okay.
Auch Sachen, die wir gestern erlebt haben.
Ich habe meine Grundschullehrerin hat auch mal gesagt, ich hätte eine tolle Fantasie.
Toll, das richtige Wort ist toll.
So, aber wir sind ja nicht zum Spaß hier.
Nein,
nicht nur, um über einen Film zu sprechen, den wir geguckt haben, sondern auch die Staffel geht ja jetzt los, Jerks. Ne? Das kommt ja jetzt, wann geht das los?
Im Juni.
Juni.
Es gibt immer noch keinen Termin.
Maxdome ist das, ne?
Es gibt ein neues Portal, das heißt Join.
Ah ja. Da läuft das zuerst.
Und dann läuft das zuerst, die ganze Staffel.
Und dann
auf einen Schlag. Und ProSieben erst im Herbst.
Ah ja, okay. Verstehe. Also sollen
auf Join. Erst ich habe aber auf Maxdome auch. Ich glaube, Maxdome gibt es auch noch parallel, aber es läuft kostenlos eben auf Join.
Ja, ja.
Bei Maxdome musst du ja bezahlen.
Ja.
Kannst du, wenn du möchtest, aber du kannst es auch kostenlos bei Join anschauen.
Ja, aber gut, das ist hier ein Optionspodcast. Wir zeigen einfach alle Optionen.
Alle Optionen.
Zu Jerks haben wir übrigens die schöne Geschichte, dass als Nils war damals sehr aufgeregt, als es losging und hat das geguckt, kam danach zu mir ins Büro und meinte, das guckst du niemals, Maria.
Das hält ihn nicht aus,
wirklich?
Er liebt es und er wirklich freut sich jedes Mal und guckt es dann auch. Ich glaube, du hast es auch zweimal gesehen dann. Und heute habe ich dich den ganzen Vormittag hier, hat er gesessen und gelacht und hat dann so Sachen gesagt, hat er nicht gemacht. Und ich habe die dritte Folge nur gehört und mir war schon so,
Was hast du denn gehört? Also,
ja, die dritte Folge ist ja, da geht's ja auch, ist ja auch sehr traurig,
ach so,
da wird's
ja
auch sehr bitter
wird der
und so.
Tod thematisiert.
Genau. Ja. Und das hat sie dann gehört und da war
das Ende.
Ach so, ja, mit der Adoption und so. Ja. Das war sehr, also ich fand's super, aber für Maria ist das wirklich nichts, das kann ich ihr einfach nicht
Warum
zeigen.
Warum eigentlich nicht, weil du guckst du Horrorfilme?
Ja. Nee, ich kann nichts gucken, deswegen gucke ich, ja, Horrorfilme lese ich, andere Geschichte.
Erzähl die Geschichte, erzähl die Geschichte.
Ich, Sachen, die ich nur unangenehm gucken kann, wo ich aber, weil mich die Storys und weil es so toll erzählt ist, interessieren, aber entweder weil es so Horror ist, ich kann erschrecken lassen, da wäre ich sehr wütend.
Ja.
Ich werde wahnsinnig wütend, wenn man
das
mich
Das ist
erschreckt.
So krass, weil wir hier jetzt gerade im Winter und so, man ist ja immer so statisch aufgeladen auch und so.
Was?
Und man ist so statisch aufgeladen, also man kriegt manchmal so eine gewischt, wenn man sich dann so, wenn man sich so anfasst oder umarmt oder so. Und das ist hier jetzt uns öfters passiert im Winter. Und dann guckt sie mich einfach, wir wollen uns ja gerade umarmen und dann kommt so ein kleiner Schlag und dann guckt sie mich so böse an. Und ich muss dann immer sagen, Maria, ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich hab keine Schuld.
Ich werde so wütend, wenn man mich erschreckt. Das geht so krass in meine Wutzentrale. Deswegen kann ich so Horror.
Schlägst du auch um dich? Ich hatte mal einen Freund, der auch immer so wütend wurde, der einen dann so geschlagen hat.
Nicht mehr. und dann bei diesen, deswegen mag ich auch zum Beispiel, kann ich auch nicht so gut Arrested Development gucken oder Curb Your Enthusiasm oder so, wo es so Fremdschämensituationen gibt. Mm. Das halte ich nicht, das, körperlich mir wird dann übel, ich kann das nicht aushalten.
Aber auch dass es der Zustand, oder dass es inszeniert ist, das hilft dann auch nicht dabei. Mm-mm. Also ich kann Fremdscham auch wirklich nicht ertragen, bei Preisverleihungen zum Beispiel.
Ja,
also jede
ich,
Form von Dankesrede ist, auch, selbst wenn sie gut ist, ist mir immer peinlich, weil ich es, glaube ich, so verinnerlicht und gelernt habe, dass da zu stehen einfach unangenehm ist.
Ja. Nee, gerade übrigens bei so einer Selfie-Jerks, weil die sich ja sehr anfühlt wie mein Leben, weil die so aussieht. Weißt du, das ist irgendwie nicht im Weltall oder so. Vielleicht übrigens meine Idee, Jerks in Space. Nee, aber so, das fühlt sich so an, wie mein Leben sein könnte. Und dann passieren da Sachen, die wahnsinnig unangenehm sind. Und dann bin ich leider so, dass ich, wenn ich lese oder sehen gucke, bin ich immer sofort drin.
Du hast also, einfach zu viel Empathie. Ich glaube, das ist das Problem.
Das halte ich nicht aus. Also ich fange richtig an zu schützen. Ich fange jetzt schwer an zu schützen. Nee, und dann eben so Horrorfilme oder auch so Sachen wie Jerks. So, wenn es mich aber dann trotzdem interessiert, dann suche ich im Internet nach so Superfans, die extrem detaillierte Folgenbeschreibungen aufgeschrieben haben und lese mir die komplette Serie durch, weil ich will wissen, was passiert. Ich kann es nur nicht gucken.
Ach, das ist, geht so weit, ja. Mhm. Und wenn du, kannst du denn vorher an dieser Beschreibung ablesen, ob es dich sehr stark mitnehmen wird und dann was gucken?
Nee, also
dann
ist ich gucke die Trailer.
Dann hast du ja schon gelesen, worum es geht.
Ich gucke die Trailer und da kann man ja dann schon die Stimmung ganz gut. Ich sag mal, das ist die offizielle Stimmungsablese-Handbewegung, die ich hier mache.
Also bei fiktiver Fremdscham setze ich mich dem immer gern aus, weil ich hinterher froh bin, dass ich nicht dabei war. Also dass es auch aus dem Reich der Fantasie kommt.
Ja, ja.
Oder dass andere das erlebt haben und nicht ich. Mhm. Bei uns kommt ja tatsächlich nicht alles aus der Fantasie. Ja. Einige Geschichten sind ja wirklich so passiert.
Aber ich warte ja auch immer noch auf die große Stachelschwein-Folge.
Machen wir nächstes Jahr. Stachelschwein in Potsdam. Ne? Aber da hilft es mir dann, dass ich weiß, erstens, dass es jemand anderem passiert und nicht mir. Und das hat so ein tröstendes Moment am Ende. Aber bei Sachen, die tatsächlich passieren, da packt es mich auch nachhaltig.
Ich glaube, mein Gehirn versteht nicht in dem Moment, dass es nicht tatsächlich nicht, also okay. Dass es nicht passiert.
Ich finde das auch deswegen immer wieder überraschend, weil, also aus zwei Gründen. Erstens bei Horrorfilmen, also wie gesagt, Maria hasst es, erschrocken zu werden und so.
So
aber Marias
so
Lieblingsschriftsteller ist Stephen King.
Lesen kann ich alles.
Alles Stephen King
Lesen kann
gelesen.
Ich alles. Ja, also lesen schreibe ich überhaupt nicht. Ich kann es nur nicht gucken. Sobald meine Audionerven, ich glaube, man sagt
Deine
auch,
Audionerven?
Nee,
meine
Audionerven.
Nee, meine Optiknerven, Leute, Augen. Ich will einfach Augen. Sobald meine Augen involviert sind, ist mein Gehirn, ach Gott, das passiert jetzt wirklich, jetzt haben wir ein Problem.
Und da finde ich aber das andere Überraschende, dass du ja ein riesen Woody Allen-Fan bist, so von den frühen Woody Allen-Filmen. Und die sind doch auch, also Stadtneurotiker und so, da schämt man sich doch auch so oft.
Heißt irgendwie eine andere Scham. Naja, wobei, nee, eigentlich finde ich auch gar nicht, dass man sich da so schämt. Aber ich weiß, was du meinst.
Ich glaube, der Trick bei Woody Allen ist, dass er es quasi sofort onscreen analysiert.
Ja, das stimmt.
Das ist wahrscheinlich.
Wir gehen quasi durch die unangenehme Situation und gehen danach direkt in die Feedback-Analyse.
Ja, genau. Das ist eher so als der Lehrfilm des Fremdscham-Films.
Ja. Ich weiß auch nicht, aber das ist, Nils kann mich da schon sehr gut einschätzen. Wenn der zu mir kommt und sagt, das guckst du nicht, dann weiß ich, das gucke ich nicht. Das ist es dann nicht. Mir ist ja schon, wir gucken hier auch für diesen Podcast alle 5 Wochen eine Folge, 2 Folgen Lindenstraße. Und das ist für mich körperlich anstrengend. Unsere Hörer lieben das, weil ich hasse es wie die Pest. Hm. Und ich finde es so unangenehm. Dafür mache ich es dann alle paar Wochen. Aber es ist wirklich, ich habe danach immer 1400 Kalorien verloren. Also es ist sehr anstrengend.
Warum? Was richte ich da so auf?
Weil ich das einfach wahnsinnig, ich weiß auch nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, Leute.
Mich hat Lindenstraße früher immer deprimiert. Ich hab's
ja,
früher
das
als
auch,
Kind immer
das auch. Mich zieht es auch ganz schön runter.
Mich zieht es runter, allein schon wegen der Musik. Und ich glaube auch wegen des Sendeplatzes. Es war immer der Sonntag und du musstest nach der Lindenstraße ins Bett. Es war der letzte Tag frei.
Stimmt, vielleicht mag ich deswegen Tatort nicht.
Ja, ich glaube, das, ja. Tatort war für mich auch immer, ich muss ins Bett jetzt. Ne?
Jetzt ist das Wochenende vorbei, stimmt. Vielleicht
ja, und es war immer so viel Probleme und dann war es auch immer nicht so richtig geil gespielt und so. Und da kam so viel dazu, was so,
ja.
Nee, also runtergezogen hat.
Und bei Lindenstraße ist auch so, das haben wir jetzt, wir gucken ja gerade, wir haben ja am Anfang angefangen, also wir sind jetzt im Jahr 1984, glaube ich. 85
oder 86.
Entschuldige,
nee,
86 bitte.
Ach, ihr guckt die Alten.
Ja, ja, ja. Ah. Wir fangen von vorne. Und jede Szene ist musikalisch so unterlegt, als würde jeden Moment ein Mord passieren.
Oh, wir gehen nochmal die Musik von Bertha Griese, dieses Piano im Hintergrund. Immer wenn Bertha Griese kommt, da gab es eben mal so ein, wie geht das noch? Kannst du das?
Nee, weiß ich nicht mehr. Noch ist sie, sie ist ja noch gar nicht Bertha Griese. Ja, sie ist ja noch Bertha, sie hat den Griese ja noch gar nicht geheiratet.
Die klingt wie das Ende von dem Film Love Story. Dieses Piano in variierter, GEMA-freier wahrscheinlich Fassung. immer auf Bertha Griese. So ein trauriges, das stimmt schon, dieser Eindruck, dass die Lindenstraße einen runterzieht. Ne?
Ja, also das macht mich immer richtig, da müssen wir uns ganz schön, da muss ich mich immer überwinden, das zu gucken. Und vor allen Dingen wirklich, dass jede Szene so gespielt wird, aber auch musikalisch so untermalt wird, als würde jetzt hier gerade der Serienmord in der Luft liegen, auch wenn quasi nur jemand einfach einen Schnitzel bestellt oder so.
Auch so Carsten Flöter vor seinem Outing und so. Also ganz jung, als Medizinstudent und so. Ach, super.
Und es gibt keine einzige Person, die nicht sehr, sehr schrecklich ist, als was so einen moralischen Kompass angeht in der Lindenstraße. Jeder macht Sachen andauernd, wo ich denke...
Momo aber doch nicht.
Der ist ja noch lange nicht da.
Ach, der ist noch nicht da.
Wer ist denn Momo?
Der war doch, Momo ist der Arme, dessen...
Aber bei dem ist das so schlimm, wenn der durchdreht. Die Folgen, die waren so ätzend, wenn der so ausflippt wegen Iffi.
Momo ist mit Iffi zusammen, kommt später mit Iffi zusammen.
Iffi ist auch noch nicht da.
Okay. Ist auch noch nicht da.
Nee, weil Gabi ist ja noch mit Benno verheiratet. Die ist oder mit Benno zusammen.
Ist Benno gestorben dann?
Genau.
Und dann hat Gabi Iffi...
Genau, dann kam ja der Taxifahrer und der hat ja Iffi mitgebracht.
Ah, ja, ja. Richtig.
Der Taxifahrer hat Iffi mitgebracht.
Ja, und Iffi war dann mit Momo zusammen, so ein Rasterhaar-Typ, und hat dann Momo mit dessen Vater betrogen.
Und also das, eine klassische Lindenstraßen-Story.
Ja, ja. Und das stimmt, da ist Momo dann
und
irgendwann
mal
sauer
geworden. Und da ist Momo dann durchgedreht. Und das sind super Folgen, wenn er so im Zimmer sitzt und so, nein! Dann weißt du, was Fremdscham ist.
Ja, ich freue mich sehr drauf. Es hat auch mal jemand irgendwie ausgerechnet, wie lange wir, wenn wir alle 5 Wochen 2 Folgen gucken, wir noch Lindenstraße gucken werden. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, wie positiv ich in meine Zukunft sehe, allgemein. So einfach. Da fällt mir auch gerade ein, Momo, dass als ich meinen Eltern vom ersten Date mit dir erzählt habe, dass meine Mutter dachte, ich habe gesagt, Nils Bokeberg, und sie so, ach, hat der nicht eine unendliche Geschichte geschrieben? Ja, pass auf. Und dann der nächste Satz, hat sie kurz überlegt, aber dann muss er zahlen. Also ich
habe einige unendliche Geschichten angefangen, aber die unendliche Geschichte habe ich nicht geschrieben.
Wie lange hast du sie in dem Glauben lassen, dass du mit...
Na, es war sehr verwirrend kurz, weil ich auch wirklich überhaupt nicht... Na, ich habe das schon mal eine Weile so sitzen lassen. Ja. Weil klar, ich gehe jetzt...
Hätte auch sein können.
Ja, absolut. Mit Michael Ende jetzt einfach mal richtig eine Pizza irgendwie mir ins Gesicht legen. Ja. Und wir haben dann aber vor einigen Wochen später sind wir darauf gekommen, wie sie überhaupt darauf kam. Und zwar wegen Radost Bokel in Momo. Ah. Das war das, was ihr Gehirn
Wahnsinn,
gemacht
ja.
hat.
Momo hat er wahrscheinlich auch die unendliche Geschichte geschrieben.
Absolut.
Toll. Das ist schon fast eine Leistung, ne? das so herzuleiten.
Ich bin da auch sehr stolz auf sie. Also sie leitet ja einige Dinge so her. Liebe Mama, alle liebe Grüße, weil sie hört diesen Podcast. Also falls da auch nochmal die eine oder andere...
Und warst du dann enttäuscht, als sie erfuhr?
Ja, ich bin eine einzige Enttäuschung für sie.
Ja, für uns alle müssen wir sagen.
Die ist eine ganz bezaubernde
Frau. Nee, meine Eltern sind ja auch so verliebt. Frau. Ich bin ja auch völlig abgemeldet. Also wenn jetzt sie besucht, das reicht denen völlig aus.
Nils, ja, ne? Ja. Mir früher auch so, ja. Meine Eltern. Der Nils.
Ja, ja.
Wann bringst du denn nochmal den Nils mit? Ja. Sie heute
wenn die wüssten. Ne?
Der Christian, wie geht's ihm denn? Was macht der denn?
Ja, wirklich, ja.
Was macht denn der Christian? Soll doch nochmal kommen.
Ja, habe ich auch gedacht, wenn die wüssten.
Ja, wenn die wüssten.
Was denn Nils und ich, was wir alles so. Wenn wir das, aber gut.
Christian, ich fange ja auch bald den Nils-Fakten-Podcast an. Und ja. Da packen wir mal aus.
Das wird eine gute Therapiestunde. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Jerks, nachdem wir jetzt so lange Relinch
hast. Wusstest du, dass Nils in einem Zimmer ohne Fenster gelebt hat, lange?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Es macht sofort Sinn für mich.
Ja, du hattest mit deinem Bruder ihr habt so ein Haus bewohnt zusammen?
Das war in so einer Fabrik. Das war ja eine Halle, das war eine alte Fabrikhalle.
Und du hast das Zimmer bekommen, es war quasi ein Raum im großen Hallenraum. Mhm. Und der war gänzlich fensterlos, 8 Meter hohe Decken, behangen mit Filmplakatpostern und Bands und so.
Ja.
Aber es gab tatsächlich kein Fenster. Ich schlief einmal bei dir und wir wachten nie auf, ne? Weil halt null Tageslicht da reinkommt.
Und auch wahrscheinlich null Sauerstoff.
Ja, ja, das stimmt. Ja, das
war irgendwo ein Decken, ne? Irgendwo war ein Loch in der Wand.
Ja. Oben, das Lustige ist, oben in der
Wenn
Wand.
Das jetzt nicht lustig
oben
ist.
In der Wand war ein Loch, so von der Größe, weiß nicht, von so einem Buch, von so einem Taschenbuch oder so ungefähr so ein Loch oben in die Wand gehauen, weil man da das Antennenkabel rausgeführt hat, aufs Dach für die Antenne. Und ich
stelle mir
ganz
vor, wie so ein gerade 30 mal 20 cm Loch für ein Antennenkabel.
Und dieses Loch war quasi über dem Bett. Und manchmal, wenn ich in meinem Zimmer lag und auch Licht aus war, ein Fenster und Licht und Fernseher aus war und so, dann wurde das, was draus passiert ist, weil dahinter war irgendeine Straße, dann wurde das Bild dieser Straße auf dem Kopf stehend an meine Wand projiziert, weil ich quasi in einer riesigen Kamera Obscura gewohnt habe.
Das hast du mir nie gezeigt.
Das war echt total abgefahren. Also es war sehr unscharf, weil das Loch so groß war, aber es hat tatsächlich funktioniert.
Krass.
Das war sehr beeindruckend. Und ich muss jetzt noch zur Ehrenrettung dieser sehr schönen Wohnung sagen.
Ehrenrettung,
dass wir hatten da einen tollen Hinterhof, da waren wir dann immer draußen und saßen immer draußen an so einem Riesentisch und so.
Hast du Gitarre gespielt, wo du alle Saiten auf E gestimmt hast?
Ja.
Damit man die ganz leicht greifen kann?
Ja.
Den Trick habe ich gelernt damals von Nils. Einfach alle Saiten im gleichen Ton, kann man herrlich schreiben.
Nils,
hast du in dem Hinterhof wirklich, hast du
das gemacht? Ich gar nicht so erinnern.
Doch, du hast alle Saiten auf E gestimmt.
Man muss aber auch mal sagen, also das, da wird Christian mir sicher zustimmen, Nils ist ja tatsächlich auch oft Lifehack der Mensch. Man lernt so Sachen von dir, die auch oft, glaube ich, eher so aus Versehen.
Ja, die ich dann offensichtlich auch vergesse.
Ja, aber auch so, weißt du, wie zwei Toast, ein Schlitz oder so. Also wir haben ja alle gelernt von dir jetzt.
Das stimmt. Viel von Nils gelernt.
Ja. Aber sag doch mal, Jerks, ne?
Ja.
Dritte Staffel. Wie gesagt, ich habe die ersten 3 Folgen jetzt sehen dürfen. Mhm. In so einer Geheimaktion, wo es hieß, ich darf diesen Link auch mit niemandem teilen.
Ja,
und so.
Wurde dir das so mitgeteilt?
Naja, das wurde mir schon klar gemacht, dass ich hier also wertvolles Material in meinen Händen habe. aber ich fand's auch super. Ich war sofort wieder voll drin. Ich liebe das einfach. Ich liebe auch ich liebe ja schon allein diesen Birdman-Soundtrack, diesen Schlagzeug-Soundtrack und so und Vorspann. Ich finde das fantastisch. Würdest du sagen, dass die dritte Staffel, was ich ja gut finde, ist, dass ihr das immer schafft, noch neue peinliche Situationen zu finden, die so irgendwie noch nicht vorher erzählt wurden. Findest du jetzt als Macher, dass ihr nochmal eine Schippe draufgelegt habt, dass es noch unangenehmer ist, noch schlimmer ist oder noch lustiger ist? Oder findest du, dass es so diesen Jerks-Ton gibt, der quasi in allen also ich will nicht, dass es sich anhört, als wäre es jetzt so, ist ja immer das Gleiche, weil das ist es ja nicht, aber findest du, es gibt so diesen Jerks-Sound, den das quasi immer hat?
Ja, ich glaube, es gibt immer den gleichen Sound und ich habe mir nie die Mühe gemacht, weil ich das auch furchtbar frustrierend finde, zu planen, krasser zu sein oder noch schmerzhafter. Ich habe wirklich ganz einfach uns neue Geschichten zusammengeschraubt.
Ja.
Und die sind es geht um Tod, um Vergewaltigung und Krebs in der und das sind halt Themen, wo man das Gefühl hat, jetzt wolltet ihr noch eine Schippe drauflegen. Ja. Aber eigentlich ist dieses immer peinlicher werden gar nicht unsere Intention. Wir wollen hier einen Sound beibehalten.
Es gibt ja auch, also muss man auch sagen, es geht jetzt nicht einfach immer nur darum, so peinlich wie möglich zu sein. Das ist ja, das machen ja andere Serien und das ist bei Jerks nicht der Fall, sondern es gibt tatsächlich auch, ich hatte gerade eben auch kurz einen leichten Kloß im Hals, weil es wahnsinnig rührende Szenen gibt.
Habe ich gesehen, du hattest dein Gesicht.
Wirklich?
Ja, wie sah er da aus? Denn Nils hat immer so, wenn er ganz kurz davor ist, gleich emotional zu werden, hat er so bei Filmen oft, nenne ich immer, oh, Nils hat wieder sein Gesicht.
Ah, echt?
Ja, da muss ich mich dann zusammenreißen, dass ich nicht losheule.
Weil da hat er so einen leichten, so irgendwie, so ein bisschen angespannt, als würden die Muskeln noch versuchen hier Kontenance zu bewahren. Genau. Aber
ruhig, Brauner.
Also deswegen, das ist ja immer das Besondere auch an Jerks, dass das eben auch diese Momente hat, die eher emotional sind und nicht eben jetzt so shamey oder so. Und das wird dann natürlich in der nächsten Szene sofort wieder gebrochen, aber das macht das ja auch aus.
Ja, und es ist auch nie die Idee, jetzt einen besonders blamablen, peinlichen Moment zu kreieren. Ja. Und das ist eigentlich ein zufälliges Nebenprodukt. Wir erzählen eigentlich Sachen, die uns passiert sind. Das ist halt immer peinlich. Ja. Ja. Aber das passiert so automatisch. Ne? Es geht beim Schreiben von Jerks nie darum, lass uns mal die größte, peinlichste Situation kreieren. Ja. Nur, lass uns Geschichten erzählen. Die sind halt peinlich, weil wir die Geschichten erlebt haben, ausdenken, peinliche Leute sind wahrscheinlich. Ne? Aber es ist ein zufälliges.
Aber du hast ja auch eine Freude daran, dass Situationen unangenehm sind. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass du auch jemand warst, der immer wahnsinnig gern auch Freunde in unangenehme Situationen gebracht hat.
Nein.
So aus Spaß.
Habe ich dich jemals in eine unangenehme Situation?
Ach ja, ich glaube schon ein paar
Wirklich?
Mal. Ja, ich glaube schon ein paar. Aber da haben wir uns dann immer sehr gut gegenseitig die unangenehmen Heiztür aufgehalten.
Die unangenehme Heiztür.
Mir fällt jetzt so gerade keine konkrete Situation ein, aber ich weiß,
dass du meinst.
Ja, einfach zu gucken, wie Leute reagieren und so. Ne? Das ist ja so, das magst du ja.
Ja.
Der kleine Zyniker.
Ja, und ich glaube, ich habe mich selber als Kind und aber bis heute so oft geschämt, also auch für gänzlich nebensächliche Dinge schäme ich mich so schnell, dass das auch eine Form ist, das in den Humor zu heben und darüber zu lachen. Das hat ja etwas sehr Tröstliches, ne?
Und Kathartisches.
Ja, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Irgendwo habe ich jetzt gelesen, jemand sagte eigentlich, wie erträgt man eigentlich das Leben und so weiter. Ich weiß nicht, wer das war. Der sagte einfach, es gibt ja Momente, wo man sagt, in 2 Jahren lachen wir drüber und einfach schon sofort drüber lachen. Also einfach, in den Momenten, man weiß, war sich unangenehm, aber man spürt ja schon, das entfaltet eine Komik, wenn da Distanz entstanden ist. Ja. Und in der späteren Draufsicht ist das lustig. Die Kunst zu entwickeln, das schon in dem Moment als komisch wahrzunehmen, das hat was ganz Tröstliches. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so die Jerks-Idee, ne? sich zu trösten über den Schmerz der Peinlichkeit, den man dauernd erfährt. Ne? Und ich glaube, deshalb ist so viel da drin von solchen unangenehmen Situationen.
Man wird ja dann wahrscheinlich auch so erinnert an so Situationen. Ich überlege gerade so 2, 3 sehr peinliche Sachen, die mir im Leben passiert sind, wie ich damit mit wirklich sofortigem Humor, wenn ich da reagiert hätte, wieder so insgesamt die Situation weitergegangen wäre.
Das geht eher um eine meditative innere Haltung.
Dass man so 30 Sekunden danach sagt zu einer Person, witzig, ne? Das ist auch so lustig. Und die 2, 3 Situationen, die ich gerade im Kopf habe, war, ich tendiere zu einem Nein. Aber ich verstehe total. Aber ich habe auch aus all diesen Situationen später auch wahnsinnig lustige Storys gemacht, die ich erzähle.
Ja.
Von daher, also.
Ja, ich glaube, es geht auch eher um so eine innere, dass man in sich drin die Komik spürt.
Um ein inneres Lachen.
Um den Schmerz zu stillen, einfach als Trost. Nicht darum, dem anderen zu sagen, hey, ist doch, lachen wir drüber in 2 Jahren. Können wir auch jetzt schon drüber lachen.
Ja. Hast du zufällig 5 Minuten Zeit? Wir könnten jetzt schon drüber lachen, wenn dir gerade passen würde. Wenn nicht, ist auch okay. Ich rufe dich dann nächste Woche wieder. Oder nie.
Ja, das ist irgendwie darum, wie wir in Belgien wandern waren und wir gehen morgens los, Maria und ich, und laufen durchs Städtchen, so frisch Rucksack geschnürt, bereit loszugehen und laufen so los und sind total motiviert, diesen Tag und diese Strecke wieder zu schaffen, obwohl uns die Füße wehtun. Und dann unterhalten wir uns, laufen so nebeneinander, gucken uns an, unterhalten uns und Maria, wie immer, hat irgendwas wahnsinnig Lustiges gesagt und ich lache mich so kaputt und drehe so meinen Kopf um und lache aus vollem Halse und gucke in die andere Richtung. In dem Moment geht genau da, wo ich stehe, eine Kirchentür auf und eine Gruppe Sargträger inklusive Trauergemeinde kommt aus dieser Kirche gemeinsam raus und ich lache aus vollem Halse in deren Gesichter.
Und es war die Art Gasse mit den Häusern, wo es schön hallt.
Ja.
Was für die Glocke normalerweise eine gute Sache ist, für Nils glockenhelles Lachen in dem Moment schwierig.
Ja. Gab es Reaktionen? Haben die irgendwie geguckt oder haben die irgendwas?
Ja, die haben
alle geguckt.
Wir sind dann aber schnell weiter.
Einfach nur so, alles, wie es so ist, ne? Der Sargträger an sich ist ja kein besonders, also hat er nichts gesagt, sondern nur
Ja, das war
unheimlich. Aber ich sag mal, in 3, 4 Jahren lachen die darüber.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaube auch. Die Beerdigung von Papa, dass dieser deutsche Tourist da lautschreien.
Ja, mit der mit dem bunten Rucksack. Ja. besonders beliebt schon wahrscheinlich in dem Ort. Wir hatten da schon so eine Sympathievorstufe schon mit denen, glaube ich. Kurz danach wurden wir übrigens beim Wandern den Berg hoch von mehreren über 70-jährigen Pärchen überholt. Und nur damit wir auch ein bisschen wieder geerdet werden, glaube ich, war das vom Universum so ein bisschen. Ich zeige euch mal ein bisschen, wo ihr eigentlich eure Position habt. Wir so schwitzend am Baum gelehnt haben und die so straff an uns vorbei sind. Kann ich mich auch noch erinnern, dass ich mich sehr, sehr gut gefühlt habe dabei.
Ja. Jerks, tolle Staffel. Also die ersten drei Folgen versprechen wir. Ich weiß nicht, ob es jetzt ab Folge 4 dann total abfällt.
Deswegen hast du nur die ersten drei bekommen.
Ja.
Das sind die gelungenen Episoden.
So, das ist alle überraschend, dass eine vierte dann noch kam.
Aber es ist so lustig, beim Schnitt ist ja wirklich so, du hast ja 6 Monate Zeit und wenn du die erste Folge machst, denkst du, oh, ich habe 6 Monate Zeit. Und dann fängst du an und baust die Musiken zusammen. Ja. Und dann merkst du irgendwann hinten raus, oh, jetzt ist aber ein bisschen sehr, das ist tatsächlich so. Ne? Die erste Folge hat ganz viel Musik. Und irgendwann sind es nur noch Drums im weiteren Verlauf der Staffel. Weil man am Anfang sich so, ich habe ein sehr schlechtes Zeitgefühl. Ich bin auch immer dann zu spät, wenn ich in der Nähe wohne. Also wenn ich irgendwo im Hotel bin und ich habe ein Treffen gegenüber, dann komme ich zu spät. Ne? Weil ich immer denke, naja, ist ja nur gegenüber.
Wenn ich eine halbe Stunde später losgehe, müsste ich doch pünktlich sein.
Ja. wenn ich weit weg bin, time ich das so, dass ich pünktlich bin. Und so ähnlich ist es beim Schneiden auch. Ne? 6 Monate fühlt sich so lang an. Ne? Ja. Dann machst du ganz entspannt die ersten 3 Folgen. Und danach musst du ein bisschen huddeln, ne?
Aber hast du auch das, dass du auch ohne Deadline gar nicht so richtig gut funktionierst? Ja. Also, dass man auch so ein bisschen diesen Druck im Nacken braucht, um effizient zu sein irgendwie?
Ja. Ich habe jetzt am Wochenende für die 10., die musste heute fertig sein, weil die sonst es nicht mehr schaffen, es rechtzeitig auf den Server zu legen. Ja. Und ich habe wirklich Tag und Nacht, also von Freitag, ich habe von gestern auf heute zum ersten Mal geschlafen, weil ich das sonst nicht geschafft hätte.
Ja.
Und das hält dich aber auch frisch.
Absolut. So kenne ich das auch.
Ja.
Siehst du?
Hör dir das an, Mann. Ja, man ist einmal konzentrierter.
Ich wach morgens auf und denke, boah, wie schafft Nils es so frisch zu bleiben? Also, das ist einfach für mich ein völliges Rätsel und ich glaube, dass wir hier gerade der Sache extrem auf den Grund gehen.
Ich hasse Deadlines andererseits helfen, die am Schluss wirklich
total
konzentriert und auf den Punkt zu arbeiten.
Na. Klar.
So geht mir das
ekelhaft
auch.
Das ist. Ne? Du hast es auch so. Machst du auch Nächte?
Ja. Ja, hier bei diesen ganzen Podcast-Drehbüchern, die ich irgendwie schreibe und geschrieben habe, so Fucking Hitler oder sowas, da ist auch immer, dass ich, wenn ich da, ich habe am Anfang so viel Zeit.
Das muss
so,
ich endlich mal hören, weil da schwärmt ja jeder von den ich kenne.
Ja, ne? Musst du mal hören. Das ist gut.
Ich bin jetzt endlich ein freier Mensch, ich habe ja jetzt frei seit heute und will jetzt all diese Dinge nachholen, die mich total getriggert haben in der Zeit der vielen Arbeit. Dazu gehört auch Fucking Hitler.
Cool.
Wo wirklich alle von schwärmen, die ich spreche.
Dann kannst du dir auch mal eine Folge WIMAF anhören, der Podcast, den du heute bist. also WIMAF, was ich noch sagen wollte, was mir an Jerks so gut gefällt, ist, dass das ein wahnsinnig gutes Cast ist. Also das ist wirklich bis in Episoden-Nebenrollen perfekt besetzt. Jetzt zum Beispiel in der letzten Episode, die ich geguckt hat auch Arndt mitgespielt.
Ah, ja.
Arndt Schwering-Sohn-Reihe.
Wen kennt ihr?
Ja, den kennen wir. Und den mag ich auch sehr gerne. Ich finde den auch sträflichst unterbesetzt. Ich finde den immer sehr, sehr lustig, wenn der spielt.
Ja, bei Arndt ist es ja ein Cameo, weil er in unserem Tatort auch spielt.
Ja.
Und eine Folge spielt am Tatort-Dreh, da ist auch Nora mit dabei.
Genau.
Und deshalb eben auch Arndt.
Ja, das ist super. Und dann gibt es auch wahnsinnig unangenehme Situationen. Erzähle ich dir nachher, Maria. Da musst du das nicht gucken.
Ich liebe das auch. Ich liebe das übrigens auch, wenn Filme mir wenn Nils mir die Sachen nacherzählt, die ich nicht gucken kann. Mhm. Ich will auch alles wissen dann. Ich bin auch sauer, wenn er dann Details nicht parat hat.
Okay.
Ja. Weil ich einfach auch ein wahnsinnig gerechter Mensch bin.
Ich wollte auch Feline mal einladen, weil die ja auch von einer gemeinsamen Freundin von uns gemanagt wird.
Stimmt. Und Sibylle Breitbach.
Genau. Und ich wollte eigentlich auch mal Fari fragen, aber ich habe überhaupt keinen Kontakt zu dem. Sag dir mal, dass der mal kommen soll.
Mache ich natürlich.
Ja, sag dir mal,
dass Fari deine Nummer einfach.
Genau. Dann kommt er mal vorbei.
Ja.
Sagen wir hier gleich einfach durch dann. Dass wir die nicht vergessen.
Jetzt kommen wir aber zu dem Film, über den wir heute sprechen wollten, den wir ja alle geguckt haben in Vorbereitung für das heutige Treffen.
Ich befürchte, dass wir beide nicht zu Wort kommen jetzt, deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier am Anfang
absolut, das ist einfach ein Akt des Respekts, dass wenn man irgendwo eingeladen wird und einen Film bespricht, dass man sich den natürlich auch vorher anschaut.
Total,
das finde ich, ist aber auch eine Selbstverständlichkeit.
Und studiert, muss man sagen.
Ja. Ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit.
Ja. Weil warum macht man es sonst? Ne?
Ja, eben. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. So. Und wir haben gemeinsam im Geheimdienst ihrer Majestät geguckt. Das ist der Bond, der einzige Bond, den George Lazenby gespielt hat. Also sein einziger Auftritt als James Bond.
Das finde ich gut, wenn du jetzt einfach den Rest der Zeit hast. Richtig.
Ja, nee, ich habe mir schon auch ein paar eigene Gedanken vorbereitet natürlich. Ja. Aber wenn ich was Bestätigenswert finde, dann sage ich das auch.
Absolut.
Also das ist richtig.
Und Ja, das, den haben wir unter anderem auch deswegen ausgewählt, weil wir beide auch mal zusammen vor x Jahren mal einen Bond geguckt haben.
Bei unserem Freund Dirk, meinen Freund, genau, Dirk.
Bei deinem Freund Dirk.
Das ist schon ganz wichtig, dass ihr,
was war noch mal,
dass ihr von unserem auf deinem, dass das einfach klar ist, wessen
Freund. Ja, er kam zu, er ist von mir, es ist schon mein Freund, muss okay. man ganz klar sagen. Ja. Während dein Freund,
Waldi.
Ja. ja, auch dein Freund. Das würde ich auch nicht sagen, ist ja. unser Freund. Ja. Ne? Dirk ist halt mein Freund, dafür ist Waldi dann der Freund.
Das finde ich ganz wichtig.
Was ist, was hatte Dirk, der hatte immer so eine Catchphrase.
Was hat der, was, ah ja, der hat immer gesagt, ist nicht verboten, oder?
Ja, genau, ist nicht verboten, ja. oder? Stimmt, genau.
Und das war, das hat der große Satz von Dirk. Oder? Klingt für mich wie genauso. Nein, jemand ist mit so einer Catchphrase gegrüßt.
Nicht verboten, oder?
Das hat er immer gesagt, zu allem. Das weiß ich noch. Das war super.
Ja, wenn wir, können wir was trinken? Ja, ist nicht verboten, oder? Na.
Mit dem haben wir doch dann, jetzt erinnere ich mich, mit dem haben wir doch dann am Kiez so ein Playback-Video gemacht in so einem Karaoke-Bude, wo man so Videos extra machen konnte.
Stimmt.
Da haben wir ein Video gemacht zu Ich will frei sein von Sabrina Setlur.
Weißt du frei das, ja, das weiß Wind, ich, das haben meine, weht.
Das haben meine Eltern jetzt gefunden.
Wirklich?
Ja, das Video, irgendwann beim Ausmisten, schon länger her. Ja. Und ich war damals, das war kurz nach der Trennung von meiner Frau, und ich hatte eine neue Freundin ja. und war mit der bei meinen Eltern zu Besuch, und wir kannten uns ganz frisch. War ganz frisch, ganz frischer Kontakt, und zwar, man kannte sich eigentlich noch gar nicht, ja, und so. Ja. Und war da, und dann kam man, wir haben dieses Video gefunden mit dem Nils. Ich so, nein, das gucken wir nicht, bitte nicht.
Oh nein, ja.
Und ich war auf einmal wie so ein Tier. Nicht nur wegen mir auch, aber weil ich wusste, wie wir da aussahen, ja. weil ich wusste, was wir da gemacht haben, und ich kannte diese Frau noch nicht, ja. und ich wollte das Bild, und dann merkte ich, wie, was für ein Teenager du noch bist in so einer Phase. Ja. Ich war ja sehr lange vorher verheiratet, und dann wieder so, wo merkt man, ist egal wie alt man ist, man ja. ist dann wieder
sehr
wie
aufgeregt.
15, wo einem alles peinlich ist. Ja. Wo ich dann, meine Eltern gucken mich ganz groß an, ja. Wieso dürfen wir das denn nicht zeigen? Ich so, nee, nicht jetzt und so. Wahnsinnig unangenehm. Aber ja, da haben wir frei sein. Das war, es gab damals so Greenboxen auf der Reeperbahn.
Genau.
Da konntest Echt? Du rein, ja, von der Kamera, und konntest Gibt's da tanzen, so? Und dann wurde im Nachhinein eben ein Video da rein
Genau, und das war so, sei der Star in dem Musikvideo. Das war so die Idee dahinter sozusagen.
Mhm. Ja.
Und ihr habt ist nicht verboten Remix.
Ja, wir haben dann zu dritt performt.
Es gab Kostüme da. In dieser Greenbox gab es Kostüme.
Ja,
in so einer,
das weiß ich gar nicht mehr.
Doch, und dann hatte, du hattest dir so eine, ich glaube, es waren so Rasterhaare, so eine Perücke aufgesetzt und so Hüte und so. Und dann haben wir drei, Dirk, du und ich, da frei sein performt. In so seltsamer Maskerade.
Übrigens, eine Sache, bei der ich ein totales Urvertrauen habe, ist, wenn in einem Karaoke-Laden, wo nie Alkohol getrunken wird, Perücken liegen, habe ich ein wahnsinniges Bauchgefühl. Nee,
das muss man zur Ehrenrettung dieses Ladens, den es schon lange nicht mehr gibt, muss man sagen, es war kein Karaoke-Laden.
Ach so.
Das war nur so eine Videobox. Das war ja. wirklich nur das Ladengeschäft von einem Videostudio sozusagen. Du konntest
alles Mögliche da machen.
Also war auch gar nicht Playback sozusagen.
Doch, also das war kein Karaoke, es war Playback. Genau.
Und du hättest aber auch das Weiße Haus in den Hintergrund projizieren können und dann
dich aufstellen lassen können.
Und eine Rede halten oder so.
Komisch, dass das sich nicht gehalten hat.
Und ihr habt euch für Sabrina Setlur.
Heute würde man das machen und dann gleich auf Insta. Sein.
Hier in Berlin-Mitte wäre das doch, da würden wir ja. ausflippen. Ich sehe schon Schlangen bis nach, naja, ich beruhige mich
ich
wieder.
Ich will frei sein.
Frei wie der Wind, wenn er weht, Leute.
Black Freedom Rain.
Ich finde auch eine interessante Wahl, dass ihr dieses Lied ausgewählt habt.
Das war damals das lustigste Lied, das wir kannten.
Warum haben wir das ausgewählt? Ich weiß ja auch nicht mehr.
Weil das so bescheuert war. Und vor allem war
ich muss jetzt gestehen, dass ich das mochte.
Musst du jetzt gestehen.
Ja, ich damals,
mir, damals hast du wahrscheinlich dann nicht...
Wie fandst du gerade die kurze Pause, bevor er reagiert hat?
Erschreckend.
Ich sehe dich plötzlich in einem ganz anderen Licht.
Ich
dachte, wir wären in einem Team.
Ich mochte auch dieses andere von Saving Naito mit den Soldaten an der Grenze, 10.000 aus diesem Asterix-Film.
Oh ja, das mochte ich auch.
Sie sieht mich einfach nicht.
Sie sieht mich nicht.
Ja. Das mochte ich auch übrigens.
Ja.
Das habe ich dir auch mal gebeichtet.
Du hast immer so komische Lieblingslieder, ne? Du hast glaube ich auch so Hannes Wader oder sowas gehört oder so Reinhard May oder so.
Nein, André Heller.
André Heller.
Ja, und die gesammelten Werke, die hatte ich damals als Jugendlicher bei meinem Vater gefunden, und da sind wirklich tolle Stücke drauf. A.B. Bu, weg bist du, ist wirklich...
Meinst du, dass das das Beispiel ist, mit dem du da leaden solltest?
Was?
Das sind wirklich tolle Stücke. A.B. Bu, weg bist du.
Ja, oder dann
ABC,
bin ich,
es tut nicht weh.
Es wird dem Berg jetzt nicht gerecht, dieser Titel.
Ja, deswegen meine ich ja vielleicht.
In der Weihnachtsbäckerei.
Sorry, mal überarbeiten, bevor du das nächste Mal bringst.
Nee, das kann ich nur empfehlen. Und dann bin ich kein Lilliputaner mehr, auch großer Song.
Wieso der jetzt groß? Wieso das da so betont?
Ja, also, ist ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Aber gut, ziehen wir weiter.
Kommen wir zu einem großen Film, Im Geheimnis ihrer Majestät. Wie gesagt, George Lazenbys einziges Bond-Abenteuer. Ich weiß gar nicht richtig, warum, aber Maria hat schon angekündigt. Sie hat ein bisschen recherchiert und hat ein paar Gründe rausgefunden, warum das sein einziger Bond-Film geblieben ist. Sollen wir das jetzt schon erzählen?
Klar, kann ich ja mal erzählen. Ja. Also, es gab drei Gründe.
Ja.
Ja. Erstens war er sehr arrogant. Am Set.
Ernsthaft?
Ja, er wirklich? Hat nie Anweisungen befolgt, ist den andauernd allen quergeschossen, ist andauernd Ski gefahren, obwohl er nicht sollte, hat sich dabei tatsächlich dann auch was gebrochen und deswegen musste dann die Produktion verschoben werden. Also war die ganze Zeit so, ist mir egal, ich mach's einfach.
Echt? Das hat bei Fari für 3 Staffeln Jogs gereicht.
Naja, da ist halt thematisch. und auch so, oft so, wenn sie dann so Crewfeiern hatten und so, hat er sich wohl immer total nehmen genommen. Der zweite Grund war, dass die Medien von Anfang an so sauer waren, dass er nicht schon Connery war, dass bevor der Film rauskam, die quasi die Leute schon so gegen den gedreht haben, dass der beim Publikum total unbeliebt war, bevor der Film rauskam und keiner wollte den wirklich? Haben.
Aber was ist der Stärkere? Okay.
Ja, und das Dritte ist, dass er auch nicht mehr wollte. Aber er war vertraglich quasi drin, also er hat für sieben Bonds optioniert. Ja. Und hat dann aber irgendwie überall in der Presse erzählt, dass der Film nicht so gut ist wie zum Beispiel die Reifeprüfung oder so Sachen, die rauskamen und dass das eigentlich nur so eine witzige Action-Sache ist. Und da war dann der Broccoli, dieser Produzent, so wütend, dass quasi die drei Gründe zusammen dann gereicht haben, um Tschüssi mit Üssi zu sagen.
Sehr interessant.
Meinst du nicht, es lag eigentlich nur an der Rezeption, also dass die Medien den doof fanden und dann hat man hinterher nachgeschoben, naja, und er war halt auch arrogant am Set, dass man sich
das ja, klar, so natürlich, wahrscheinlich, also ein bisschen ist, kann ich mir schon vorstellen, wenn du so einem gestandenen Produzenten, der dann quasi schon so lange diese Erfolgsreihe macht, irgendwie andauernd querschießt, dass der irgendwann auch sagt, ja, leck mich am Arsch, so. Aber klar, die Medienmeinung ist dann natürlich wahrscheinlich, also erfolgreich war der, alle sagen ja, der war so unerfolgreich, aber war der zweiterfolgreichste Film des Jahres in diesem Jahr. Ah. Also nicht dieses Jahr, nicht 2019. Ja, ja. Na, ich bin zur Sicherheit. Ne, nicht
das ist so wie Megan Fox bei Transformers, ne? Da ist sie doch auch rausgeflogen, weil der Bruckheimer sich nicht mehr mit der verstanden hat oder so.
Keine Ahnung.
Wieso, was war doch da?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich kann mich da nicht mehr erinnern.
Aber es ist interessant, dass der das dann so sabotiert auch und so, ne? Weil vor allem, ich meine, der war ja, glaube ich, Stuntman davor oder so.
Ja, der war überhaupt kein Schauspieler. Der hat sich den gleichen Anzug wie Sean Connery gekauft, den gleichen Haarschnitt machen lassen und ist zum Casting und hat da die ganze Zeit so steif und fest behauptet, dass er solche Art Filme schon viel gemacht hat, dass er sich und sich die ganze Zeit benommen, wie er glaubt, Sean Connery würde sich benehmen und hat dann diese Rolle bekommen und dann haben sie, als es quasi zu spät war, überhaupt erstmal recherchiert und gesehen, dass der noch nie, es war sein erster Film, der hat noch nie geschauspielert vorher. Wow.
Dafür hat er es echt gut gemacht.
Ja, ja.
Also, weil ich habe da auch gar keinen großen Unterschied zu Connery gesehen, ehrlich gesagt, so im
ich
Spiel und so.
War sehr, sehr, sehr nah dran.
War eigentlich echt genauso.
Er war 29 Jahre alt. Ich finde, dass oft Menschen, die so Ende 30 in dieser Zeit sehen, immer jetzt für mich aus, als wären die irgendwie schon 50
naja,
oder
das
so.
Stimmt. Das stimmt. So in den 60ern, 70ern, da sahen Leute in unserem Alter viel älter aus.
Da hat man noch viel geraucht. Ja. Dann lag das viel Whisky, Alkohol getrunken, das machen wir alle nicht mehr.
Auch
heute.
Sean Connery war ja in den ersten Bond-Filmen irgendwie 33 oder so, der sah ja da auch schon aus wie 50. Ja. Also ich finde es schon verwirrend.
Ich fand das nämlich auch interessant, jetzt bei Im Geheimnis ihrer Majestät, der geht dann los mit so einem klassischen Bond-Opening, also es gibt ja immer so diese quasi die erste Action-Szene, bevor der eigentliche Vorspann startet und hier ist ja irgendwie so eine Frau am Strand, die ins Meer geht, weil sie sich umbringen will oder so und er rettet sie dann und dann wird er aber angegriffen von zwei Typen irgendwie, die ihm ans Leder wollen und dann kämpft er so in einem relativ guten, harten Kampf irgendwie mit denen und muss sich immer wieder gegen die wehren, die Frau haut mit dem Auto ab und steigt in ihr Auto und braust weg und er hat die Typen erledigt, sieht die Frau davon brausen und dann guckt er so ein bisschen in die Kamera und sagt, das wäre dem anderen nie passiert. Ja. Und dann geht der Vorspann los. Also da ist ja quasi schon so die Anspielung, hallo, ich bin der neue Bond. Das fand ich aber sehr krass selbstironisch. Also das ist
ja, dass er auch in die Kamera guckt.
Genau. Halt so. Also wenn Bond 1 war, dann ja eigentlich nie so richtig selbst, obwohl eigentlich war es schon oft selbstironisch. Aber das war schon so sehr überdeutlich, fand ich.
Ja.
Ich beschreibe mal eine Szene. Falls ihr beide nicht so auf die geachtet habt, beschreibe ich sie jetzt mal kurz. Ja. Und zwar will Bond mit seiner weiblichen, mit seinem Love Interest das erste Mal aufs Zimmer gehen und bestellt beim Kellner Champagner und Kaviar für ihre erste Sexnacht, so sagt man das ja bei Jugendlichen, glaube ich. Und ich fand einfach so die Idee, dass ich mir so was schön Fischiges bestelle. um mal mit jemandem das erste Mal rumzumachen. Mutig. Und ich glaube, das ist ja, Bond will ja auch immer mutig sein. Ich dachte, da habe ich ja richtig Bock, dass er sich erstmal so ein paar Fischeier reinknallt und dann geht's los.
Aber Kaviar ist doch, ist das nicht aphrodisierend?
Aber ich weiß jetzt nicht.
So der gute Beluga?
Nein.
Aber es gibt Tinte.
Also das kann ich, ja, aber alle eiweißhaltigen Produkte, aber da sticht der Kaviar jetzt nicht hervor als besonders. Also das kann ich aus.
Aber kannst du es auch wissenschaftlich?
Hast du immer beim Schnitt oder hast du immer so ein Döschen Kaviar am Tisch stehen? Oder?
Ich habe übrigens
das hier auch gesehen. Hat mir jetzt nicht horny gemacht.
Aber vielleicht auch nur die Dose, weißt du, nur das Symbol, für was es steht, gar nicht essen.
Wahrscheinlich, Er wollte einfach nur protzen.
Ja,
genau.
So habe ich die Szene empfunden, dass es darum ging, ihr einfach so einen gewissen Lifestyle, aber das stimmt, ist nicht beachtet worden, dass das natürlich auch riecht.
Ja. Naja, er hat ja auch eine Flasche Dom Perignon, glaube ich, dazu bestellt.
Ich. Aber ich habe übrigens zu stehen, ich finde beide Hauptdarsteller erfrischend unattraktiv.
Du findest Diana Riggs unattraktiv? Ja.
Ist auch nicht mein Fall, der Mund.
Ja, schon ganz kleinen Mund nur. Und auch so eine komische Nase, wie
aber,
Voldemort.
Aber feuerrotes Haar und ein super Body, die ist doch toll, die ist doch aufregend. Emma
Peel. Ich finde ihr Gesicht nicht
finden gut. Wir nicht, Nils.
Nee.
Marion, ich finde...
Ja, und wo wir gerade schon mal dabei sind, würde ich gerne auch ein paar andere Sachen ansprechen.
An ihr oder?
Nö, einfach auch an uns und an uns. Das ist einfach, das kann so, also... ja, ich finde auch gut, dass der Film sehr mit unseren Augen spielt. Weil wirklich uns so oft heller Lichter Tag vor Nacht verkauft wird, dass ich irgendwann dachte, dann mach's doch am Tag. Also kein Mond wirft so einen Schatten. Das ist wirklich irgendwann, das ist so übertrieben in diesem Film.
Klassische Blaufilter.
Oder auch Vorspulen für dieses Auto fährt sehr schnell. Ja. Aber wir sehen halt, dass Menschen nicht so schnell laufen können, die wir gleichzeitig im Bild
sehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ist das wirklich, da bin ich, glaube ich, so drin dann in dem Film, dass ich das gar nicht bemerke.
Ja, man hat ja dann auch so eine Art Tunnelblick. Ne?
Da hast du aber jetzt auch so ein Toll. Du hast mir mal erzählt, dass bei Devil's Advocate, einem Auftrag des Teufels, dass da, wenn der Teufel durch die Straßen geht und die Straßen leer gefegt sind, da hast du erkannt, dass im Schaufenster aber Menschen gehen.
Ja.
Die wurden da nicht wegretuschiert.
Genau.
Das habe ich nie, auch danach
nie
gesehen.
Bei dem Film mit Al Pacino.
Ja, und Keanu Reeves.
Läuft ja doch durch die menschenleere Stadt.
Ja.
Und da siehst du aber die Leute alle im Schaufenster. weil der Computerartist sehr gewissenhaft war.
Ich habe mir das erzählt, hast immer darauf geachtet. Ich gucke ihn regelmäßig.
Ja.
Das ist mir nie aufgefallen. Sind das deine Stachelschweine, glaube ich.
Ja. Es gibt doch auch bei Spider-Man, bei einem der Tobey Maguire Spider-Man ist doch irgendwie diese berühmte Szene, dass sich da, glaube ich, in einem Hochhaus, an dem er klebt, noch das World Trade Center spiegelt oder so, obwohl sie es schon längst rausretuschiert haben. Ah. Irgendwie sowas war da mal.
Da
ihr müsst halt mehr auf die Spiegelungen achten.
Ja.
Aber du hast immer das Spider-Man-Computerspiel gespielt auf der PlayStation?
Das spiele ich gerade.
Ja. Und da ist interessant, dass in jedem Hochhaus, egal wo du bist, spiegelt sich derselbe Hintergrund. Aber die haben den Hintergrund, es ist ein einziger Hintergrund, der auf allen, das fand ich enttäuschend, ja.
So spiegelt sich ja selber auch nie, also immer nur so kurz im Lauf, aber so richtig, das finde ich immer so ein bisschen doof, dass man sich, aber ist ja kein Vampir.
Und es sind immer dieselben Zimmer auch, du guckst immer rein und es ist immer eine Küche, Wohnzimmer, es ist dieselbe Küche, dieselbe Wohnzimmer, ja.
Nein,
das sind Details, die sind mir aufgefallen. Wir können ja
Nö, ist ja auch richtig, weil als ihr, es ist ja auch wichtig, dass man ein Auge für Details hat, gerade ihr als Kreativschaffende müsst dann natürlich auch einfach gucken, ne?
Wo die
Spiegelung bleibt.
Naja.
Aber jetzt in diesem Bond-Film, den wir für heute alle geguckt haben, ist mir das nicht aufgefallen, muss ich sagen. Der hat mich so unter den Bann gezogen, dass ich das nicht bemerkt habe.
Es ist natürlich, da muss man auch sagen, wenn sie es so gut machen, dass man oft nicht mehr auf die Umgebung achtet, dann ist es ja auch okay.
Finde ich auch.
Ja, dann kann es auch schief gehen. Ja, finde ich auch.
Bond sagt ja selber auch, Beluga, das hebt die Stimmung, als er den Kaviar, er schnappert ja dann so ein Brot mit Kaviar beim Rausgehen, weil er irgendwie da einen Kampf hat und merkt, ich komme hier nicht mehr zum Stich, und dann schnappert er nochmal schnell ein bisschen Kaviar und sagt, das hebt die Stimmung. Also ich glaube doch, dass es etwas aphrodisierend ist. Ist dir vielleicht nie aufgefallen? Ist mir wirklich
nie aufgefallen. Also.
Ich finde übrigens sehr, sehr starke Grübchen in Männerkinds ein Problem.
Wirklich?
Ja, das würde ich einfach auch gerne mal ansprechen mit euch. Dass das nicht okay ist.
Deswegen tragen wir beide schon seit vielen Jahren Bart.
Ja, das ist, und das finde ich auch die einzig richtige Reaktion darauf. Oder auch nicht mehr rausgehen.
Das ist das nicht, das ist doch was sehr Kerniges, oder? So eine Spalte im Kinn. Das ist sowas.
Ich denke dann die ganze Zeit, bleiben da Dinge hängen?
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe das immer, wenn ich jemanden Grübchen sehe, ich will dann da so reindrücken.
Das habe ich auch.
Ja.
Austesten,
die bestimmt
wie tief
gut.
geht das?
Genau. Ja. Und wie fühlt sich das an? Passt mein Finger da so genau rein?
Ja. Kann ich ihn so richtig? Ist es so wie ein Bauchnabel, ne?
Ja.
Mit so Wollmäusen. Weil Leute, die viel so Strumpfmasken haben, sogar verlieren sich bestimmt so Wollmäuse im.
Das ist ganz, ganz ärgerlich.
Ja.
Und das riecht ja, hört auf, Leute.
Ab Grübchen riechen, ja.
Vielleicht riechen Grübchen sowieso hinter den Ohren oder sowas.
Vielleicht finde ich es deswegen auch einfach so schon mal vorausschauend unattraktiv, weil ich habe ein Problem mit schlechtem Geruch.
Hm. Na klar. Ja. Und wie oft hat man dann die Nase am Kinn von jemandem und denkt so, das muss nicht sein. Der Film geht auf jeden Fall weiter, dass Bond dann irgendwie vom, er ist ja auf Korsika, wenn ich das richtig kapiert habe.
Ja.
Und er wird dann von so einem Gangsterboss einkassiert, der äußerst emotional ist, denn er lässt Bond nicht nur bedrohen und verprügeln und mit Waffengewalt irgendwo hinschaffen, sondern er verlangt von Bond dann auch, dass er seine Tochter heiratet, damit sie einen ordentlichen Kerl kriegt. Und er ist davon überzeugt, dass Bond ein ordentlicher Kerl ist.
Mhm.
Und sagt dann zu ihm, ja, heiraten Sie doch meine Tochter.
Ich gebe ihm da Geld für.
Und es stellt sich raus, dass die Tochter eben die Frau ist, die er im Casino getroffen hat, die er mit Kaviar verführen wollte. Nämlich Tracy, gespielt von Diana Ricks. Heißt sie Diane Ricks oder Diana? Ich weiß nicht.
Diana Ricks.
Weißt du, was ich übrigens sehr gut fand? Wir sehen irgendwann mal, sind wir mit diesem Schwiegervater in dem Raum und hinter ihm man sieht ihn und hinter ihm das Bücherregal ist unscharf, weil der Fokus ist auf ihm. Und dann dreht er sich um im Bücherregal was zu gucken, setzt sich die Brille auf und in dem Moment wird das Bücherregal scharf. Das fand ich gut. Nur einfach mal so für die Filmmacher da draußen, falls das mal eine Sache ist.
Fand ich auch einen guten Moment.
Ja, diesen kleinen Kniff. Ich finde übrigens, dass Bond-Filme allgemein extrem komplex immer sind. Wer wem was in welchem Zimmer auftaucht und warum. Ich finde es immer, man muss sich bei Bond-Filmen mehr konzentrieren als bei anderen Filmen.
Ich habe das Gefühl, dass so lange Blockbuster verlangen immer
zwei
ein
Stunden
hohes
22.
Maß an Konzentration. Also zum Beispiel auch die Fluch der Karibik-Filme. Wenn du mir heute sagst, erzähl die mal nach, dann könnte ich nur sagen, ja, da ist halt Johnny Depp. So,
ich glaube, aber
dann wäre ich fertig.
Ab Film 2 ist es auch wirklich alles, was erzählt werden muss.
Ich kapiere überhaupt nicht, was da passiert, wenn ich so drüber nachdenke. Ich weiß überhaupt nicht
mehr. Bei Fluch der Karibik?
Ja.
Ist das nicht auch die Idee, also dass man das als Fast-Food-Happening erlebt, einmal rein und raus und dann
ist
es auch
wie bei Transformers, da gibt es keine Ahnung, was da passiert.
Ja, ist alles Bruckheimer. Aber irgendwer hat da ja mal eine Geschichte für geschrieben.
Ja.
Also dass der Anspruch des Autoren so niedrig ist, zu sagen, ich mache eine Geschichte, die so verwirrend ist, dass sowieso keiner mehr folgen kann.
Gut, das wird nicht das Konzept sein, aber jetzt, wo du das sagst,
vielleicht fangen wir sowas mal an.
Aber könnte man diese Filme nacherzählen? Also ich habe mit meinem Sohn irgendwann diesen Spider-Man gesehen, könnte ich jetzt auch nicht. Ich kann aber nicht mal meinen letzten Tatort nacherzählen. Das ist wahrscheinlich so, dass das...
Spider-Man, könnte ich den letzten Spider-Man nacherzählen?
Aber man speichert wahrscheinlich eher die Emotionen.
Ja.
Das, was der Film so mit dir gemacht hat, wenn du mitgegangen bist, dann kommst du raus und denkst, oh, war eine tolle Reise oder hast geweint oder so. Aber die Handlung wiedergeben...
Na, es gibt ja schon auch Filme, wie zum Beispiel, glaube ich, Fluch der Karibik, die, wie du schon sagst, darauf ausgelegt sind, irgendwie so kurzweilig zu sein und da passiert halt viel und ist optisch irgendwie witzig und dann kommt mal irgendwie so ein One-Liner. Da ist ja jetzt die Story auch gar nicht so wichtig, sage ich mal vorsichtig. Also der erste hatte ja schon noch ein bisschen Story, aber die danach waren ja nur noch, guck mal, da ist eine Insel, das Schiff dreht sich um und ist andersrum,
ja,
plötzlich ist einer ein Vampir,
Beim dritten oder vierten oder so, da ist doch dann auch plötzlich das Schiff in der Wüste und ich war da irgendwie, saß da und hab gedacht, hä, was ist denn jetzt, ich hab's überhaupt nicht mehr kapiert, was denn da jetzt los ist. Also ich fand es wahnsinnig verwirrend.
Auch die Wut in deiner Stimme, das ist, ja, tut mir leid.
Und das ich fand spannend, zum Beispiel bei Fluch der Karibik im Tondesign, hab ich gelesen, das sind ja Segelschiffe, die keinen Motor haben und sie haben es aber nicht immer geschafft, das Motorgeräusch zu unterdrücken. Weil zum Beispiel bei Dialogszenen gab, da hörtest du im Hintergrund noch Motoren, warum auch immer man das nicht rausgekriegt hat. Vielleicht stimmt die Geschichte auch gar nicht, die ich erzähle. Aber ich fand es sehr spannend. Und dann hat man in der Tonmischung einfach die Wellen lauter gedreht.
Ja.
Und Wellenklatschen ans Boot erhöht über den Sound des Motors, damit man das Motorengeräusch nicht mehr hört. Das finde ich auch, das ist wie so ein Zauberer, der so, guck mal hier, du machst so ein Wellengeräusch, um was anderes zu verstecken.
Aber man hätte doch bestimmt so ein Anti-Motorengeräusch drüberlegen können. Also wie
würde Nils übrigens dann in das Büro gehen von den Sound. Mach doch einfach so ein Anti-Motorengeräusch.
Pass mal auf.
Gibst du nicht bei freesound.org?
Diese, wie heißen diese Kopfhörer?
Ja,
Noise-Canceling. Die funktionieren ja genau so. Ja. Die registrieren die Geräusche in der Umwelt, spielen dann quasi das Gegengeräusch dagegen und du hast dann deswegen das Gefühl, du
die
hörst
nichts. Welle, ne? Die umgekehrte Welle.
Genau. Und so hätte man das doch eigentlich viel eher lösen können, gerade in so einem super digitalen Supertonstudio.
Ruf die doch mal an.
Ja, das ist übrigens gerade so eine Stelle, wo alle so Audio- oder Soundingenieure, die das so hören, so richtig so Hass
reden die gerade. Ja. Wahrscheinlich habe ich die Geschichte auch vollkommen falsch wiedergegeben.
Genau, die sind auf Noise-Canceling nicht gekommen. Ist ja überhaupt kein Problem. Oh, Dr. Bogeberg von Noise-Canceling-Hausen.
Ja, aber mich fragt halt wie immer niemand. Das ist immer.
Wir müssen das halt, deswegen kann ich doch bei Jerks oft machen, weil wir ja improvisieren und dann 10 Leute manchmal miteinander spielen.
Ja.
Und du hast im Schnitt oft nicht die Chance, einen Satz frei zu bekommen, weil noch ein Wort des anderen in den Satz reinragt. Und dann machen wir es so, dass wir oft, um das zu kaschieren, so einen Husten drauflegen. Oder mit einer Tasse laut abstellen.
Ja.
So, damit man das in dem Moment überspielt.
Aber ihr könntet doch einfach das Gegenteil sagen und dann drüberlegen. Dann würde man es auch nicht mehr hören.
Sind die doof.
Du musst einfach mal, Nils, der löst eine Menge Probleme.
Ruf dich das nächste Mal an.
Ja. Aber sag mal, das ist ja einfach dieses Improvisieren, ne? Das ist ja, da fällt doch wahrscheinlich wahnsinnig viel Material und gibt es dann auch immer mal so Szenen, wo man so merkt, man hat das jetzt, also du gibst ja dann, wahrscheinlich gibt dir so vor, die Szene muss ungefähr da und dahin
sogar
kommen.
Sogar recht präzise. Es geht nicht wie bei Schillerstraße um, wir haben nichts und machen da irgendwas. Haben wir eigentlich schon eine sehr präzise Geschichte.
Müsst,
wir haben eigentlich nur keine Dialoge.
Ja. Und gibt es das trotzdem, dass dann manchmal in so Szenen, wenn dann alle spielen oder irgendwie nicht so gut drauf ist oder so, dass man merkt, dass es so ein totaler Rohrkrepierer ist und irgendwie alle und plötzlich keiner mehr was sagt, weil man irgendwie gar nicht mehr weiß, wie man da weitermachen soll?
Nee, das ist ehrlich gesagt noch nicht passiert. Wir hatten deshalb für die erste Staffel, weil wir genau davor Angst hatten, Texte schreiben lassen von einem Autoren.
Also so Nottexte.
Nottexte, man sagt, wenn uns nichts einfällt, dann haben wir haben nicht ein einziges Mal diesen Text gebraucht.
Ja. Hat er sich bestimmt gefreut.
Du, wir brauchen nicht der zweiten Staffel und nicht mehr.
Ja, das ist irgendwann, nee, das
und dass man sich überlegt, muss er jetzt in Abspann eigentlich, weil es ist jetzt gar nichts von ihm benutzt.
Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass die Szenen ja immer so, also die längste Szene, glaube ich, in der letzten Folge ist 6 Minuten, sonst ist jede Szene so zwischen 2 und 3 Minuten.
Ja.
Aber wir improvisieren ja pro Szene 20 Minuten. Das heißt, selbst wenn dir in 20 Minuten nichts einfällt, wird es immer noch so viel sein, dass es für 2 Minuten reicht.
Na. Stimmt das eigentlich, das habe ich mal gehört, das wollte ich dich schon immer mal fragen. Bei Herr Lehmann damals, ne?
Ja.
Stimmt, dass das Hausmann immer mit 4 Kameras gleichzeitig gedreht hat?
Nein.
Das gab es mal als Gerücht, dass der immer nur einen Take macht, weil der immer direkt mit 4 Kameras gleichzeitig dreht.
Nee, wirklich nicht.
Sollte ihm vielleicht mal jemand vorschlagen.
Aber mich würde jetzt mal interessieren, wo geht denn dieses Gerücht um? In der gleichen
Weiß ich nicht, ich habe das irgendwo mal gehört. Irgendwie hat mir das mal erzählt. Keine Ahnung. Nee, irgendwie hat mir das mal erzählt. Und das fand ich interessant, weil das wäre mega ungewöhnlich.
Ich habe das nämlich tatsächlich unserem Kameramann vorgeschlagen, um Zeit zu sparen, dass ich mit 4 Kameras zu drehen. Jetzt drehen wir mit 2.
Ja.
Und das wollte er aber nicht so gerne. Warte mal. Du kennst mir sich da ins Gehege und so. Ich verstehe es noch immer nicht richtig, was das Problem ist. Aber
ich kann es auch anmachen. Also das ist jetzt nicht das Problem.
Aber das ist so geil. Ich finde es übrigens so geil. Wie Nils einfach jetzt so nach und nach so für jede einzelne Gewerk am Set so eine super gute Idee hat.
Ich will das einfach nur effizienter machen. Alles,
aber jetzt sagt den Soundleuten jetzt die Kamera, warum stellen die nicht 4 Kameras? Dürfte doch kein Problem sein. Total gut. Wer fehlt denn noch, Nils? Wo hast du denn noch eine gute Idee für?
Beim Licht kommt zum Beispiel.
Wisst ihr was? Dreht doch immer am Tag.
Christian kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass ich ein super Regisseur bin.
Das stimmt, ich habe in Nils Erstlings, war das dein Erstlingswerk?
Das war quasi der erste Hochschulfilm.
Den ich ja nie gesehen habe. Was ist aus dem Schauspieler geworden, der damals, der so ein bisschen aussah wie Mick Jagger, den du besetzt hast für die Hauptrolle?
Ah, lustig, der, den
das entscheiden wir.
Den hat vor kurzem, Chiara saß in der Leseprobe für den Bozenkrimi und dann sitzt er sagt plötzlich zu ihr, ey Chiara, kennst du mich noch? Wir haben damals bei So gemein zusammengespielt. Und da war der das.
Ach.
Julian Schmiede.
Ja, was macht der?
Spielt offensichtlich immer noch. Ja.
Der war fantastisch, war super, super Typ.
Na, fand ich auch.
Und hatte mich so beeindruckt, weil er so der junge Mick Jagger war.
Ja, und der hat sich auch so, vor allem hat er sich so krass, das war wirklich nur ein Studentenfilm.
Ja.
Und er hat sich aber so krass vor, er hat dann gesagt, ja, ich habe nur mehrere Rudi Dutschke-Reden gelesen und so, bevor ich heute hergekommen bin und so. Das war echt super. Das, irgendwann mache ich den Film auch nochmal neu, weil der ist einfach verschüttet gegangen.
Aber ich kenne den nicht. Nee,
der ist auch irgendwie verschollen.
Den gibt's nicht.
Ich wollte ihn damals neu schneiden, beziehungsweise umschneiden und habe dafür das Material nochmal ans Kopierwerk gegeben, weil das war ja schwarz-weiß, 16 mm irgendwie, und wollte das, glaube ich, sogar auch noch digitalisieren lassen, und dann hat genau dann, ohne Scheiß, das Kopierwerk pleite gemacht und ich habe das Material nie mehr bekommen. Ich habe eine Vorführung in der Hochschule damals gemacht und dann konnte ich den Sound nicht mischen und dann saß ich hinten im Hochschulkino, saß ich hinten im Vorführraum und habe dann, weil ich
live den Sound gemischt.
Ich hatte es auf eine Beta SP Kassette gespielt und habe die eingelegt und hat auf beide Kanäle Musik und Dialog gelegt und habe dann die beiden Regler immer so live,
das funktioniert,
während ich das in Professionen vorgeführt habe, geregelt.
Du warst also eine Art Film. Naja. So eine Art Film-DJ.
Ja, absolut.
Wie früher beim Stummfilm, der Pianist, der da neben unten an der Leinwand saß und mitgespielt hat. Hat Doris Dörrie den Film gesehen?
Ja, Doris müsste auch im Kino gewesen sein.
Die war doch
ja.
deine Professorin damals.
Die war auch zuletzt hier, zu Gast hier bei uns im Podcast.
Hat sie nochmal über den Film gesprochen?
Über den haben wir nicht. Wir waren zusammen am Jakobsweg, da haben wir drüber gesprochen.
Du warst mit Doris Dörrie auf dem Jakobsweg? Ja, ihr beide?
Mit dem ganzen Kurs. Nicht nur wir beide, sondern unser ganzer Kurs.
Die Mischung aus Empörung und Überraschung in dieser Frage.
Ich würde aber auch mit ihr alleine auf dem Jakobsweg, weil ich finde die super. Ja, ich liebe die total.
Ich mag sie auch sehr. Ich habe ja auch mal einen Film mit ihr gedreht.
Genau. Das war auch sehr lustig, als sie hier bei uns war.
Na, die ist toll. Die ist auch ein großer Podcast-Fan.
Ja.
Irgendwann drehen wir den einfach nochmal. Weil das war ein guter Film.
Das denke ich auch überhaupt nicht. Jetzt hat er jetzt mittlerweile ein paar sehr gute Ideen.
Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich auf so einem Bürostuhl saß, auf Rollen.
Ja.
Und vor mir saß der Kameramann auf demselben Stuhl und ich wurde am Stuhl durch einen Flur gezogen.
Ja.
Aber ich weiß überhaupt nicht mehr warum.
Ja, weil du bist durch diesen Flur gegangen, hast dich umgeguckt. Und dann haben wir das aber so gemacht, dass du so gezogen wirst, damit man diesen Effekt hat. Das war auch damals wahnsinnig innen, so diesen Effekt, das erspart ja so inneren Monolog, wenn man jemanden durch so schweben lässt sozusagen. Ja. Ja. Das ist ja alles dann unwirklich und so. Das ist ja so die Erzählgeschichte. Die Story war, du warst jemand, der unbedingt, also es hat 68 gespielt und da gab es so eine Studenten-WG, die alle so Revoluzzer waren und so, und du wolltest unbedingt mitmachen. Warst aber so ein bisschen so ein Trottelkind.
Ja,
und so. Und warst so ein bisschen so, und so. Und dann
guck
bist
mal,
du immer so zu denen, hey, hi, na, wie geht's und so. Und dann bist du in die Wohnung gekommen und hast da alles falsch gemacht.
Ja. Was hab ich denn gemacht?
Ja, du hast den Molotow-Cocktail umgeworfen. Und dann hast du mit der Revoluzzer-Braut rumgemacht. Die hat dich so ein bisschen verführt. Das war Chiara, genau. Die hat dich so verführt.
Wie war das für dich?
Der war ich ja auch, da hatte ich ja gar nichts mehr mit der, war ich schon lange nicht mehr mit der zusammen. Ja,
trotzdem, ist doch trotzdem noch weh.
Nö, ist doch, wenn zwei Menschen, die ich mag, miteinander rummachen, ist das schön für mich. Dann hat die.
Ich glaube, warte mal, ich würde gerne vielleicht. Brauchst du eine Minute?
Die hat dann mit dir rumgemacht und dann hat die dich aber irgendwie so ausgelacht, weil du irgendwie dann da auch wieder alles falsch gemacht hast. Und dann haben dich am Schluss alle aus dieser WG rausgeschmissen.
Stimmt.
Weil dieser Revolutionär-Typ gesagt hat, irgendwie
ab,
so,
hau
genau.
Ab.
Genau. Und dann alle hau ab gerufen, so, weil es wie eine Demo war, eine spontane Demo.
Ja.
Ich glaube, ganz am Schluss hast du die Mollys umgeworfen. Auf so einem Tisch wurden lauter Mollys gemacht, dann bist du so gestolpert und hast die alle umgeworfen.
Aber hat sich die Frau nicht am Schluss für mich entschieden?
Ja, pass auf. Und ich habe ja die ganze Zeit zwei Polizisten beobachtet. Das waren ja Knüffi und Stefan Lehn.
Ja, stimmt.
Und dann bist du da rausgestolpert aus der Wohnung und dann haben die beiden dich aufgegriffen und dann ist so Schnitt, und dann steht da irgendwie 5 Jahre später oder so und dann sieht man wieder diese WG, alle hängen rum, so im Morgengrauen, und plötzlich wird die ganze WG von Polizisten gestürmt, alle werden rausgeholt und werden so verhaftet und so abgeführt, Handschellen auf dem Boden mit Knüppeln und so, und dann kommst du die Treppe hoch in einen Trenchcoat und dann kommt einer der Polizisten und sagt, wir haben sie, und dann sagst du, oh, sehr gut, und gehst lachend wieder runter und dann kommt noch auf der Treppe, kommt dir noch Chiara entgegen und gibt dir eine Thermoskanne und Brot, sagt, hier, dein Frühstück, mein Schatz, und so, ah, danke schön. Und so gehst du dann raus und dann ist der Film vorbei.
Es ist so schade, dass der weg ist. Ist wirklich schade, ich würde den gerne mal sehen.
Naja, der war echt gut. Das war ein guter Film. Und ich hatte damals das Buch abgegeben, das war der erste Film, den ich im Studium gemacht habe. Da war die Aufgabe halt 16 mm schwarz-weiß. Das ist so.
War das so ein Kurzfilm?
Genau. Hm? Das war die Grundaufgabe.
Wie viele Drehtage
haben wir? Zwei hatte ich, glaube ich. Zweieinhalb. Ich glaube, ich habe auf 3 erhöht oder so, aber irgendwie so 2,5. Und dann weiß ich noch, dass ich das Buch abgegeben habe beim Professor meiner Abteilung, musste man dann vorher immer so das Buch abgeben. Und natürlich machen dann alle immer so Filme mit so zwei Leute irgendwie, die sich so trennen oder so und dann so traurig durch die Straßen fahren oder so. Ne? Und ich gebe so mein Buch ab, ne, direkt irgendwie 5 Sprechrollen oder so, 8 Leute in meinem Zimmer und so. Und mein Professor so, Herr Buckeberg, Sie machen als ersten Film also einen Ensemble-Film. Und ich so, das ist doch cool.
Das voll sehr, schade, sehr dass es den nicht mehr gibt.
Na, finde ich auch. Den will ich auch gerne mal sehen.
Ich habe ihn nie gesehen. Ich wurde auch nicht zur Premiere eingeladen.
Ja, die hat auch leider nicht stattgefunden. Die war im Kopierwerk, in Pleite gegangen im Kopierwerk. Bei Bond hingegen geht natürlich alles glatt, was er anfasst. Er fasst viele Frauen an und ich weiß gar nicht, was passiert dann alles? Maria, hast du?
Also, das jetzt...
Ja, es stimmt. Das nächste große Geschehnis dieses Films, da ist natürlich, Christian ist gerade sehr aufgeregt, weil er das eigentlich erzählen wollte.
Ja, erzähl du ruhig, ich bin da nicht so.
Ist natürlich, dass er Tracy mit Tracy bondet. Dass Tracy und er plötzlich so eine...
Ja, sie verlieben sich ineinander.
Ja, die kriegen so eine Romantic...
Collage.
Collage.
Ja. Das ist wirklich diese...
Zu Louis Armstrong.
Ja. Da auch nochmal fette Props an verschiedene Ideengeber.
Ja, das war eine gute Idee.
Das hat mich wahnsinnig irritiert, dass Bond jetzt plötzlich so mega verliebt ist und so eine, also wirklich, wo die ja auch so Hand in Hand träumt durch den Park laufen und sowas, so eine totale, uns wird erzählt,
dass... Weil ich auch dachte, dass Daniel Craig, ne, und Eva Green waren die einzigen, der einzige, wo er mal verliebt war. Und sie ist ja gestorben und deswegen hat er sich nie wieder verliebt. Ich dachte, das wäre so seine Origin, warum er mit allen Frauen gleichzeitig schläft, Story. Aber offensichtlich... Ist es ja nochmal passiert.
Ja.
Und Spoiler-Alarm, aber sie heiraten ja sogar am Ende.
Ja.
Das ist ja völlig verwirrend.
Aber dann stirbt sie.
Ja. Muss sie ja. Also man wartet ja wirklich drauf, weil nichts anderes macht ja Sinn.
Naja, Ulmi sagt es ja natürlich aus der Position von jemandem, der den Film gesehen hat und jetzt einfach irgendwie das vorweggenommen hat. Aber,
das hat Nils übrigens sehr mitgenommen. Es war wirklich ein hartes Ende.
Das war hart.
Ich fand es einen sehr harten
Tod.
Weil
sie kriegt einfach so einen Kopfschuss.
Ja. Im Brautkleid.
Ja, und fällt auf seinen Schoß.
Aber auch so sehr komisch fällt sie auf seinen Schoß, muss man sagen.
Und dann ist Abspann.
Ich fand das nicht komisch, Nils.
Übrigens für euch noch eine sehr wichtige Info zu dem Film, einfach um wirklich zu verstehen, was da emotional auch unter der Haube abging.
Na?
Keine Ahnung.
Der Filmhaube,
das ist Nolans Lieblings-Batman.
Bond.
Wie? Ja, Nolans Lieblings-Bond. So.
Ach so, Bond.
Ja. Ich habe Batman gesagt.
Ja.
Aber ich wollte einfach
wegen
gucken,
Nolan,
ob ihr aufpasst.
Ja.
Ja.
Das passt.
Hast du nicht eine Hass-Tirade?
Ja, genau. Ich glaube, deswegen
regelmäßig, kommt
Nolan. Nee, was du sagst, dass er dem Batman sozusagen eigentlich seinen Grundcharakter nimmt.
Absolut.
Dass Batman jetzt so ein komischer, depressiver, melancholischer Heini ist, während er früher, was genau war?
Ein charmanter Millionär, der zwar depressiv war, aber nach außen hin immer diesen charmanten Wohltäter und Millionär und Erben gegeben hat. Wo es in ihm aber wahnsinnig düster und dunkel war und er quasi hat immer so Charity-Partys gegeben, wo er dann so und auch mal so gewitzelt hat. Deswegen fand ich ja Michael Keaton so geil besetzt, weil Michael Keaton ist ja so ein Schauspieler, der so, stimmt, bei dem man immer denkt, was macht der? Also man checkt den ja nie, man kann den einfach nicht durchschauen, weil der immer so, der wirkt immer so leicht irre. Und deswegen fand ich den so teuer als Bruce Wayne, weil man dem auch glaubt, charmant zu sein, aber auch glaubt, dass der so höchstgradig soziopathisch ist. Und Christian Bale, glaube ich, halt einfach, dass der nur Psycho ist. Also das ist so Full Cycle.
Stimmt, Never go full cycle. Diese Schamnummer ist tatsächlich nicht mehr da.
Es liegt natürlich, und da haben mich ja viele für kritisiert, ich weiß das ja auch, liegt auch viel an der Vorlage, also die Dark Knight Comics von Frank Miller. Frank Miller ist ja auch so ein totaler Menschenhasser, so ein super rechter Comic-Autor, der so ganz unangenehm ist. Der hat das auch so angelegt, auch den Bruce Wayne so grumpy angelegt, aber Nolan hat da mit Bale und mit der ganzen Art der Inszenierung nochmal deutlich eine Schippe draufgehauen, die ich einfach super doof fand.
Löst Batman bei dir Emotionen aus? Ist das irgendwie ein Thema für dich?
Nee, ehrlich gesagt nicht, nee. Batman habe ich ja eigentlich nicht.
Das ich nie Comics. Hast du jemals Comics gelesen?
Nee.
Werner vielleicht mal so. Nee,
nein. Mad, ich habe Mad-Hefte, glaube ich, früher.
Werner ist jetzt zum Schluss auch am Ende ganz schön dark.
Ja, Werner. Stell dir mal vor, Nolan Universe würde Werner verfilmen.
Das muss Cassie. Er macht doch keine Special Effects, das ist doch alles echt, ne? Das ist doch auch so ein Nolan-Ding.
Also,
naja, da sind ja schon ein paar Special Effects in dem
Film. Also ich meine, habt ihr Inception?
Ja, aber keine digitalen, keine digitalen, nein, ich meine in der Batman, es gab doch diesen Batman-Film.
Also was Nolan, was man auf jeden Fall sagen muss, was Nolan sich bei diesem Bond abgeguckt hat.
Inception war als Tricktechnik.
Inception, aber bei Batman, wo, dass er keine digitalen Effekte verwendet.
Ja, aber
dieser Lastwagen darunter.
Aber dieses Motorrad, das an der Wand wendet, das ist kein digitaler Effekt.
Nein, das hat er alles so stattfinden lassen.
Naja, okay. Hm.
Habe ich gelesen.
Kann auch sein. Ich finde das auch eine der unangenehmsten Batman-Szenen aller Zeiten.
Ich finde auch, dass
das Motorrad,
ich
das an der Wand wendet.
Wofür? Also weißt du, das ist doch nur so eine Herausforderung, ja, an dich als Regisseur zu sagen, ich schaffe das ohne Effekt. Aber fürs Endprodukt ist es doch eigentlich, die Digitaleffekte sind so perfekt.
Ja.
Ist ja nicht so, dass man sagt, es sieht aber besser aus, wenn man es naturalistisch.
Aber dieses Stadion und so, das geht es doch digital.
Vielleicht behauptet er es
alles,
auch einfach.
Alles real. Also, ich habe das gelesen.
Das explodierende muss, Stadion.
Aber die Frage, vielleicht bohren wir an der Stelle mal nach. Wo denn?
Wo ich das gelesen habe. Ich vergesse das immer. Ich vergesse immer die Quellen. Das sollte ich mir wieder abgewöhnen.
Nee, so geht argumentieren.
War das nur in seinem ersten Batman?
Das kann sein. Der ist, glaube ich, auch der Effekt ernst sozusagen. Ja, das kann gut sein. Aber ich finde irgendwie, also was Nolan sich auf jeden Fall abgeguckt hat aus diesem Bond, ist so dieses, ist so Kämpfe so zu inszenieren, dass man als Zuschauer nicht mehr weiß, wo man ist und wer schlägt eigentlich gerade. Und also so, sobald ein Kampf losgeht, ganz viel wackeln und viel hin und her schneiden. Das macht Nolan auch sehr, sehr gut in den Batman-Filmen. Und das ist in diesem Bond tatsächlich auch ganz oft der Fall, wenn sich Lazenby da irgendwie prügelt, dass man überhaupt keine Ahnung mehr hat, wer schlägt jetzt, wo ist, wieso ist jetzt, wieso sieht jetzt im Gegenlicht, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer ist und so.
Ja.
Das hat er sich da abgeguckt, glaube ich. Da ist er ja.
Mir wird noch mehrere Wochen, Monate Albträume bereiten, wie Telly Savalas seine Zigarette gehalten hat.
Ja.
Als Blomfeld.
Das ist krass. Ich glaube,
also es gibt ja witzige oder auch coole oder was auch immer Arten, wie man eine Zigarette halten kann, aber niemand jemals auf der Welt, und ich als ehemaliger Kettenraucher kann das bestätigen, hält seine Zigarette wie Telly Savalas. Niemand.
Das ist echt.
Wie, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wie hat er die denn?
Ja, er hält sie so, er hält sie irgendwie so. Also mit die Hand nach unten.
So eine Kralle.
So eine Kralle. Den Handrücken nach unten.
Aber auch so,
und dann hält er sie
eigentlich
wie so
hält er sie so wie jemand, der nicht raucht, dem gesagt wurde, halt mal kurz.
Ah, genau.
Dass man nicht so richtig.
Und dann zieht er ja auch immer so. Also er lässt die Hand immer so zu dieser Kralle geformt und führt dann so die Zigarette auch zum Mund.
Niemand hält so seine Zigarette.
Das ist super seltsam. Ja.
Weil man würde sich auch nur die ganze Zeit in die eigene Hand aschen.
Ja.
Also das ist einfach überhaupt keinen Sinn.
Vielleicht ist das aber die Idee. Ja.
Ja, klar.
Dass man einfach so höflich ist und nicht die Gegend voll aschen.
Ist ja auch, ich meine.
Ist ja auch als sehr höflicher Charakter angelegt.
Ja, auch überhaupt diese ganze Basis von ihm da oben auf dem Berg, ist ja halt die mal sauber, ne? Ja. Also da ist natürlich, als
da
Chef,
muss jeder mit anfangen.
Da denkst du natürlich erst recht dran.
Ist ja eh so ein Hands-on-Chef. Auch später, als seine ganzen, wie sagt man, Vasallen? Sagt man das so?
Ja, sagt man so.
Vasallen hinter Bond auf Skiern hinterher, setzt er sich auch seine lustige gelbe Brille auf und los geht's. Also er macht einfach überall mit.
Er ist ein Anfall,
total gut.
Ja.
Ist ja auch so. Ich meine, 80% dieses Films sind auch Skifahren.
Ja, das stimmt.
Wahnsinnig lange Skifahrer. Ich weiß nicht, ob die sogar schon von Bogner inszeniert sind.
Ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Film 2 Stunden 22 war. Also auf so vielen, an so vielen Situationen, die ich dachte, boah, gut, dass die drin war. Ich hätte das einfach das nicht gespürt, was hier los ist.
Ich brauche
schon
gut,
so anderthalb Stunden Skifahren.
Habt ihr Feierende Eis gesehen von Bogner?
Ja, klar. Fire and Ice, und dann hat er sogar
Fire and
Ice. Das war auch
wirklich ein Musikvideo?
Nein,
das war die Musik
zum
Film.
Bogner-Katalog.
Ich war wahnsinnig fasziniert. Damals. Also 80er, da waren wir Kinder.
Ja.
Und Fire and Ice, und dann kam dieses Fire and Ice.
Ist es ein Film?
Ja.
Ja, ja.
Aber von Bogner, der ja Ski-Ausrüster ist. Der war, glaube ich, auch Stuntman oder so. Man hat jetzt so eine Skimarke. Und der hat diesen Film gemacht. Und das ist wirklich, da fahren halt einfach alle in Bogner-Anzügen die ganze Zeit rum. Es ist halt nur Stunts.
Achso, es ist gar keine.
Es gibt keine Handlung, ne? Es ist
nicht so richtig. Ja, ich glaube, es gab so eine ganz vage
Rahmenhandlung. Mit der Kamera in der Hand, halt ohne Stöcke, Schuss, eine Piste runterfährt und dabei beeindruckend schnelle Bilder gedreht hat.
Also eine Doku.
Ja, es ist, nee, es ist so eine Art.
Es ist einfach ein Bilderfeuerwerk, einfach eine Aneinanderreihung von Stunts.
Es ist wie so Babelsberg-Stunt-Show, sowas als Film. Im Grunde genommen.
Geniale Idee.
Auch so dann irgendwann.
Nee, die haben Handlung, die Babelsberg.
Irgendwann fährt auch mal so ein Auto auf zwei Rädern und so. Das ist ja so der 80er-Jahres-Stunt, finde ich. Auto auf zwei Rädern.
Absolut.
Das ist so der absolute Klassiker des Stunts.
Ja. Ist mir mal passiert, als ich so schnell in die Kurve bin.
Wirklich? Auf zwei Rädern?
Mhm.
Und in Babelsberg?
Nee, es war außerhalb von Babelsberg. Ich hatte da eine Genehmigung. ich bin so kurz angehoben. Ja,
warum?
Es war sehr gruselig. Ich bin um eine zu enge Kurve zu schnell rum und dann ist die Seite kurz hochgekommen.
Aber du bist nicht umgekippt? Oder?
Nee, wirklich nur kurz und dann wieder aufgesetzt.
Was war das für ein Auto?
VW Polo.
Ja.
Polo, ja gut.
Eine Ente kann es nicht gewesen sein. Bei der Ente hat man ja damals 1000 Mark bekommen, wenn die umgekippt ist.
Hast du einen Führerschein inzwischen?
Nee.
Immer noch nicht, ne? Nee.
Du?
Das ist toll, das, ja klar, seit 14 Jahren.
Ja.
Habe ich dann gemacht. Als mein Sohn zur Welt kam, habe ich einen Führerschein gemacht.
Sieht man sehr auch diese Motorroller-Story nochmal in einem ganz anderen Licht gerade.
Oh. Ah, es war in Italien. Wer sollte uns dafür belangen?
Darf man ohne fahren, oder? Die sind ja
wahnsinnig langsam.
Das waren ja. Man darf so auch langsam immer gefahren. Ohne Führerschein, wenn man im Urlaub ist.
Vielleicht haben wir uns das auch mal ausgedacht. Mm. Wer weiß.
Ihr pitcht euch ja quasi die ganze Zeit sehr, sehr gut.
Naja, absolut. Ja. Absolut. So wie bei Bond auch. Was ich sehr lustig finde, ist, dass Blofeld nennt sich ja in diesem Film Blöfell oder so.
Ja.
Wieso? Und glaubt, dass es keiner merkt. Das ist auch so eine, ja, das ist halt, das ist, und dann sagt ja sogar, glaube ich, der Chef von Bonn, sagt sie mir, ja, Blöfeld, das ist Französisch für Blofeld. So, finde ich, ist eine der besten Tarnungen in der Geschichte des Films, die ich jemals so erleben durfte.
Übrigens, diese Tarnstory für den Bösewicht ist, dass er ein Institut hat auf einem Berg, wo er sehr junge, hübsche Frauen von ihren Allergien heilt. Schon erstmal
ja.
1A, also das hätte man gar nicht einfacher machen können. Und dann ist da so ein Raum hübscher Frauen, die natürlich, um auch geheilt zu werden, sehr leicht bekleidet sein müssen, weil sonst funktioniert, das wissen wir ja alle.
Nee, klar.
Das ist ja Allergie 1x1.
Ja.
Und er beweist uns das, indem er abends Bond zum Essen mit denen hinsetzt und jede von den Frauen isst das, wogegen sie allergisch ist.
Ach so, echt?
Ja. Die gesagt hat, sie ist gegen Hühnchen allergisch, hat einen Teller, wo nur Hühnchen
so
drauf ist. Und dann die andere die gegen Karotten allergisch hat, halt Karotten auf dem Teller. Eine hat irgendwie einen Teller voller Kroketten, weiß nicht, was da genau los ist. Also eine Krokettenallergie ist echt selten.
Tiermehl wahrscheinlich oder so.
Ja.
Ich hatte dieses ganze Abendessen als leicht racist Situation gelesen,
ja,
weil diese Frauen, das sind ja so 20 Frauen, die sind ja auch so zusammengesetzt, es gibt eine große, eine kleine, eine blonde, eine rothaarige, eine schwarzhaarige, eine Asiatin, eine Woman of Color,
ja,
und so weiter und so fort, also das ist ja einfach so divers wie möglich, alle Frauensorten sozusagen im Raum und dann fand
alle
ich beim,
Frauensorten,
und
dann Nils fand Bokeberg, ich, ja, alle Frauensorten.
Und dann fand ich beim Essen, war dann so, die Asiatin hat dann natürlich eine Schüssel Reis gegessen.
Stimmt.
Und am allerschlimmsten war ja dann, diese Woman of Color, die hatte dann so zwei Bananen auf dem Teller.
Stimmt.
Das, und ich habe gedacht, okay, das ist super racist.
Stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
Ja.
Und die mit den Locken hat ihm dann mit dem Lippenstift eine 8 auf die Innenseite seines Oberschenkels gemalt. Und am Set haben sie, um sie zu pranken, eine warme Bockwurst ihm dahin gelegt.
Wie nochmal, was?
Also sie muss ihm...
Weißt du nicht mehr die Szene?
Doch, aber den Prank habe ich nicht.
Ja, okay.
Also sie muss ihm ja zwischen die Beine fassen, weil sie ihm ihre Zimmernummer mit ihrem...
Ach, er hat ja diesen Kilt an.
Genau, und dann haben sie ihr da irgendwie eine Bockwurst oder eine Bratwurst oder so eine warme hingelegt, damit sie denkt, sein sehr warmer Penis liegt da.
Ja.
Und das Besondere ist aber wohl, dass sie überhaupt nicht reagiert hat, weil sie so ein Profi ist.
Oder weil sie es vielleicht ganz gut fand.
Ja. Ich denke mal, das ist die Version, die er sich erzählt. Naja, am Ende wird eine Menge Ski gefahren und geheiratet. Und vor allen Dingen, was ich auch gut finde, dass er und Blofeld oder Blomfeld?
Blofeld.
Blomfeld.
Blomfeld. Ja, Blomfeld, die Band, da haben die ja die Bands den Namen her. So tun, als würden sie sich zum ersten Mal sehen, weil er ja auch am Anfang so tut, als wäre er ein Familienwappenforscher.
Ein Genealoge?
Ja, aber in dem Film davor, in dem Bond-Film, haben die ja Zeit miteinander verbracht, Bond und Blofeld.
So.
Deswegen macht das wirklich überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Waren beides aber andere Schauspieler, deswegen ging es vielleicht.
Man muss ja auch mal sagen, dass wir so langsam auch von Bond ein bisschen die Nase voll haben.
Ja, wir haben jetzt, das war glaube ich der 6. oder 7. Bond-Film, den wir geguckt haben. Die hat es natürlich noch Spaß gemacht, weil du warst noch voll frisch drin.
Ich habe lange keinen Bond mehr geguckt.
Und ich finde, das ist einfach immer die gleiche Story.
Ja.
Also mich langweilt es ein bisschen.
Das ist jetzt die natürliche Hoffnung, dass bei den Roger Moore-Bonds jetzt ein bisschen interessanter wird, weil die so ein bisschen trashiger sind.
Ich mag ja auch, aber ja, die ganzen Sean Connery-Bonds, ich weiß nicht, ob du da welche gesehen hast, die sind alle gleich. Einfach immer der gleiche Film.
Habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, aber das
ist
stimmt.
Auch okay,
die laufen doch immer nachts im ersten oder so, oder?
Klar. wenn mal wieder ein bisschen Sendezeit geschunden werden muss, dann laufen die immer.
Und ich finde die zum Einschlafen ganz angenehm.
Dafür sind sie super. Bin mir nicht sicher, ob sie so auch geplant waren.
Nee. Sie sind absolut zweckentfremdet, aber das funktioniert. Ich schlafe dazu sehr gut ein, zu Bond.
Ja.
Ist das eigentlich wirklich so? Das habe ich mich gefragt bei diesem Bond, wo die da fahren die ja dann an so einem Schild vorbei. Pst, steht da drauf Lawinengefahr? Oder stimmt. Ruhe, Lawinengefahr steht da drauf?
Da steht nicht Pst, da steht Ruhe. Da steht
Ruhe, Lawinengefahr. Ist das wirklich so, dass Lawinen durch Geräusche ausgelöst werden?
Ja, durch Schall,
ist das
einfach
Schallwellen.
Ja, aber wie, ich meine.
Nein, das ist wirklich voll die Sache.
Wirklich?
Ja.
Aber man könnte doch mit Antischallwellen.
Man könnte das Antigeräuschen hinterher. Dann geht die Lawine wieder zurück. Ja.
Also ihr seid ja erstens einer sehr heißen Sache auf der Spur. Und zweitens geht es ja in den Bergen um das Echo dann.
Ja.
Und das löst Lawinen aus.
Aber ein so ein Klatscher, der kann doch keine. Das geht
kann
doch.
Passieren. Ein Schmetterlingsschlag kann Großes bewirken.
Ja, aber so ein Klatscher, eine Lawine. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Also.
Doch.
Ist jetzt natürlich das Ding, dass ich die Frage jetzt zwei Physikassen stelle. Ja. Bringt mich natürlich in die Situation, jetzt hier gerade mit Fachwissen überschüttet zu werden. Nee, aber
du bist ja, ich meine im Prinzip, nachdem du uns allen schon gesagt hast, wie wir Filme ausleuchten, Kamera, also so.
Können wir dir jetzt auch ein bisschen von unserem Wissen abgeben.
Genau. Und es Ruhe ist ja nur fair.
Natürlich auch, damit du ruhig bist, um die Lawine zu hören, dass du die Gefahr nicht überhörst oder laut tanzt und klatscht, wie du hier oft am Berg stehst.
Absolut.
Und klatscht, dass du einfach die Lawine hören kannst.
Ja. Ne? Wenn Nils wieder seinen Skitanz aufhört.
Sein Schuhblattler.
Ja, dann stehen wir alle ja still und lauschen. Ja, auch die Lawine.
Ist auch was ganz Besonderes. Muss man natürlich sagen.
Viele versuchen dann immer den Anti-Schuhblattler zu tanzen, um die ungeschehen zu machen. Aber
was ich noch krass fand an dem Film, weil wir haben ja jetzt im Grunde genommen auch komplett erzählt, was ich noch krass finde, ist, dass Blofeld, es ist am Schluss dann diese heikle Situation, Bond muss irgendwie alle retten und so und Blofeld hat ja Tracy in seiner Gewalt und er ist einfach sofort hammermäßig in sie verliebt. Er ist sofort, ja, ich mach alles für dich und so und heirate mich, du musst mich heiraten, sonst töte ich dich oder irgendwie sowas. Blofeld ist aus dem Nichts heraus zu 1000% in Tracy verliebt.
Ja, aber das ist ja jetzt erstmal eine total alltagsnahe Situation.
Ja, das finde ich. Was ist denn mit dir los? Wieso findest du das? Lieber.
Also. Ich fand das schon überraschend, dass er bereit war, alles für sie aufzugeben. Aber er ist doch ein Bösewicht.
Du hast mich auch bei unserem ersten Date versucht zu zwingen, dich zu heiraten.
Ich bin auch kein Bösewicht.
Na, die einen sagen so, die anderen so.
Ja, das ist alles eine Frage der Perspektive.
Aus welcher Perspektive bin ich denn Bösewicht?
Wir sind ja auch die Bösewichten für Ameisen.
Zum Beispiel.
Die Perspektive ist wesentlich
entspannt. Eine gute Frage.
Ja, zum Beispiel aus der Perspektive von
Obst und Gemüse.
Sound-Editoren.
Ja, die auch.
Obst und Gemüse. Ganz ehrlich, Obst und Gemüse sind relativ safe von jetzt. Ich sag mal, du bist
nichts mehr für.
Die können ein richtig gutes Leben hier bei uns haben.
Gut, ich habe was ganz Peinliches bestellt, weil ich es ausprobieren wollte und weil ich gedacht habe, so, dass ich es nutzen kann, um mich auszutricksen,
ich
was
noch
Gesundes.
Auf, ne? Ich sag's mal einfach jetzt.
Alles gut. Was ich nutzen kann, um mich auszutricksen, um wieder etwas Gesundes zu mir zu nehmen. Und zwar habe ich mir jetzt bestellt bei so einer Firma, ich fahre wahnsinnig oft auf Facebook-Ads rein.
Ich auch! Ja. Und das Ding ist, aber erzähl du erstmal.
Und da habe ich mir jetzt was bestellt, das sind so Portionen, das ist so Becher, 6 Becher, so Portionen, da drin ist so gefrorenes Obst. Und zwar ist das geschmacklich aufgeteilt in den einzelnen Bechern. Und man muss dann nur noch diesen Becher in den Mixer hauen und vielleicht ein bisschen Milch oder Wasser oder was man will dazu. Und dann hat man einen Smoothie. Also man schneidet das Obst nicht mehr selbst, sondern man kauft das gefrorene Obst. Aber da stand extra dabei, das ist direkt nach der Ernte schockgefroren. Also das ist die beste Möglichkeit, noch die ganzen Vitamine abzukriegen. Deswegen werde ich jetzt super gesund. Hahaha, jetzt lacht ihr.
Aber du bestellst auch sofort bei diesen, da steht immer, jetzt kauf, man kann es ja sofort kaufen.
Ja, was ich immer mache, wenn man zusammen im Internet bestellt, ne, dann kommt ja so diese Eingabemaske, diese Bestellmaske und so, dann steht da so, was es kostet und dann steht da noch der Gutscheincode und dann google ich immer, ob ich irgendwo noch einen Gutscheincode dafür finde.
Wirklich?
Ja.
Und klappt das?
Ja.
Und dann kriegst du
Ich habe jetzt da einen Gutscheincode für 10% gefunden, habe dann 10% gespart auf die erste Bestellung.
Man würde noch viel mehr sparen, wenn man einfach diese Ads ignorieren würde.
Ja, das stimmt.
Und bei mir ist so, dass ich auch das sofort mache, weil es so schnell geht und dann vergisst man das ja wieder und dann kommen ja so 4-5 Wochen später, meistens aus China, irgendwie unglaublich lieblos verpackte Sachen an, wo du denkst, was genau ist das jetzt? Neulich hatte ich so ein Gerät, plötzlich, ihr habt das auch vergessen, so eine Zahnbürste. Also es ist so ein Gerät, sieht aus wie so eine Schiene, die man sich in den Mund setzt.
Ja.
Und dann vibrieren die Bürsten.
Ja.
Und das soll man so 3 Minuten im Mund lassen und das würde das Zähneputzen gänzlich ersetzen.
Ah, ja.
Ja, man läuft dann mit diesem Ding im Mund so durch rum, kann Zeitungen lesen. So war das auch in dieser Ad so schön beschrieben. Sah man so einen Mann, der hat Zeitungen gelesen und da war das Ding im Mund.
Ich hatte richtig Angst, mit diesem Mund zu stecken, weil irgendwie unfunktioniert das?
Nee, weil es die Backenzähne einfach nicht mit umfasst. Es ist einfach nicht breit genug.
Ah, ja.
Und wenn du das machen würdest, hättest du immer, würden die Backenzähne hinten wegfaulen, wenn vorne alles gefickt. Und dann hat man befreundeter Zahnarzt auch erzählt, dass das Quatsch sei, weil der kriegt das nur mit Schrubben weg und nicht mit so einem Gerät.
Aber das ist natürlich, Zahnärzte sind natürlich auch von auch der Zahnbürstenlobby
gekauft.
Ja, gekauft. Ich habe ja auch mal, was ich mal bestellt habe in China, weil ich es, glaube ich, auf Instagram, in der Instagram-Werbung gesehen habe, sind so, weil ich gedacht habe, so, oh, das ist so praktisch, weil ich immer so viel Zug fahre und es ist so ungemütlich.
Oh, stimmt.
Ist so ein Schal und in dem Schal ist so ein Gestänge drin, dass du quasi im Sitzen deinen Kopf zur Seite legen kannst, um zu schlafen. So ein steifer Schal.
Und kam das dann an aus China
auch? Ja, ich hab das auch, warte mal, ich guck mal, das müsste eigentlich hier vorne
liegen. Ja, das liegt hier vorne. Und vor allen Dingen ganz besonders war, dass du 2 gekauft hast, um mir eine Freude zu machen. Das war irgendwie also... es war ein ganz besonderer Tag hier bei uns.
Was ich inzwischen nicht mehr mache, ist zum Zollamt zu rennen, deswegen. Dann gehen wir
du
so,
lässt
nö.
Es dann nicht.
Dann sollen sie wieder zurückschicken.
Genau,
dann musst du zum Zollamt fahren, die haben aber nur bestimmte Öffnungszeiten. Aber das sieht ja gar nicht so schlimm aus, wie ich
dachte. Das Hotu-Pillow heißt es.
Was heißt das?
Hotu-Pillow.
Hast du es je verwendet?
Nee, ich hab's immer vergessen. Ich weiß gar nicht, wie ging das nochmal? Wie das ging? Nee, manchmal so, glaube ich.
Nee.
Quatsch.
Jetzt? Hä? Wir gehen formen. Nee, so. Ja, so. Und jetzt einmal rum.
Und jetzt einmal rum.
Genau. So.
So, ach ja, genau. Dann habe ich hier dieses Gestänge.
Wahnsinnig gute Sequenz in einem Audio-Podcast.
So.
Aber ist es anstrengend? Ist es anstrengend?
Du probier's mal aus. Ich probier's mal. Also James Bond würde das auch benutzen.
Ja.
So richtig ist so aus der Abteilung, aus der Entwicklungsabteilung von Bond.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, du hast jetzt den Schal nicht eng genug zugemacht.
Okay, warte.
Dadurch, du musst den natürlich, das muss natürlich gut sitzen, damit das auch Halt hat.
Ich finde das mit dem Schal gut, weil man dann in der Position auch Doppelkinn verbirgt.
Absolut, na, das stimmt. So, merkst du?
Nee, gar nichts. Das ist total anstrengend. Es macht auch fiese Geräusche, es knirscht.
Ja.
Wenn du dich darauf legst, du wachst davon auf. Ich finde, du bist da echt rein. Du bist da reingefallen. Nee, hast du das am Zollamt abholen müssen?
Nee, das haben wir hier hingebracht. Sollen wir das wir verlosen das einfach heute.
Ja, das machen wir, das finde ich gut.
Also wer das
funktioniert aber nicht. Was wollen wir damit?
Wir haben es beide angehabt.
Ja, das
wir unterschreiben gleich noch
das
drauf.
Das stimmt, ja. Ja, okay.
Richtig geniale Idee. Ja. Also da, und das wär nächste Woche, wo richtig viel Geld auf Ebay wieder.
Ich kenne das, dass man da gleich klickt, weil es auch so schnell geht.
Ja, diese Videos sind doch immer so gut gemacht. Das sieht immer alles so.
Da kommt das aber immer so schrecklich verpackt.
Sieht wirklich immer aus wie eine Erleichterung des Lebens.
Ja.
Ist es dann selten, aber sieht immer so aus.
Freunde, wir nähern uns dem Ende.
Ja.
Und zwar rapide.
Es gab am Schluss noch.
Das Einzige, was wirklich funktioniert, was ich mir neulich bestellt habe, ist eine Brille mit eingebauten LEDs oben im Bügel.
Ja.
Nicht im Bügel, sondern im Rahmen.
Ja.
Und die senden ein blaues Licht, das auch im Tageslicht enthalten ist. Und damit kannst du nachts wach bleiben. Weil das Licht, wenn es sozusagen auf die Netzhaut trifft, verhindert, dass Melatonin ausgeschüttet wird. Sondern im Gegenteil, es wird Serotonin ausgeschüttet.
Ahnung,
und es hält dich wach.
Klingt wie die ungesundeste.
Nee, es ist total gesund.
Zum Durcharbeiten.
Also gesünder als Koffein. Ja, gesund, weil sozusagen die körpereigenen Hormone, und du kannst damit auch deinen Tagesrhythmus, weil morgens, gerade im Winter, wenn es noch nicht hell ist, setzt du dieses Ding auf und dann wirst du halt wach.
Mhm.
Und das habe ich bestellt in einer dieser Ads.
Und was sagt dein befreundeter Augenarzt dazu?
Der ist nicht mein Freund, aber ich habe ihn gefragt. Und das funktioniert wirklich. Das ist wissenschaftlich erwiesen.
Ist so lustig, weil die meisten holen sich ja jetzt so Brillen, die sozusagen immer dieses Bildschirmlicht davon abhalten, einen wach zu machen. Das
ist im Grunde der Umgekehrte.
Ja. Das ist also die Anti.
Ich habe das letzte eine Brille gesehen.
Dann haben Leute so beide Brillen auch, dann wird es richtig wirr.
Ich habe jetzt eine Brille gesehen, da ist glaube ich so ein Polfilter drin oder so, und mit dem siehst du nichts mehr, was auf Monitoren zu sehen ist. Also das siehst du einfach nichts, siehst dann schwarz. auf Fernseher, aber Handy und so, Computer.
Ich würde ja meinen Fernseher ausmachen. Ich habe dann auch gedacht, gut,
ich kann ja einfach ausmachen. Ja, aber das nicht. Ist wohl auch für die Umwelt. Weißt du, wir sind überall, sind wir so Monitoren ausgesetzt und so überall sind immer, flackert irgendwas. Und man
ja,
so,
aber zum Beispiel, Achtung, hier nicht lang gehen oder so, würde ich ja schon dann gerne noch sehen wollen. Also jetzt, dass mir alle Monitore ausfallen. Hier schon ist ein unangenehm.
Ja, ich hab's auch nicht so richtig verstanden.
Ihr Zug fährt jetzt auf Gleis 7 oder so. Also seht ihr, die ein oder anderen wichtigen Infos könnten dir dann durchaus durchrutschen.
So ein bisschen wie bei Sie leben, ne? Da ist doch da hat er doch diese Brille, wo der dann diese geheimen Botschaften der Aliens sieht.
Ich glaube, er nicht sieht gesehen, die Aliens dann.
Was?
Ich glaube, er sieht dann die Aliens.
Ja, die Aliens und er sieht aber auch diese Botschaften. Er ist doch, dann steht auf allen Werbeplakaten, er zieht das auf, also Werbeplakat. Stimmt.
Rowdy,
für
Rowdy
Cola,
Piper.
Und dann zieht er die Brille auf und dann steht da Obey oder irgendwie sowas.
Ja, stimmt. Leute,
kritischer Kapitelfilm.
Ich habe das Gefühl, wir sind dem James Bond Film und dem Leben heute auf den Grund gegangen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute.
Wie fandst du den Film so allgemein? Würdest du ihn weiterempfehlen?
Ja, ja. Dann kann man, also ist ja einfach aufgrund der Tatsache, dass der Typ nur diesen einen gemacht hat, den sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben.
Das stimmt, das ist ein sehr, sehr gutes Argument.
Und dass die am Schluss halt erschossen wird und dann so lustig auf den Schoß fällt, dafür lohnt sich das allemal. Also dranbleiben bis zum Schluss.
Ja.
Das ist wirklich nochmal ein Event am Ende.
Ja,
danke, dass du da warst.
Ich danke euch für die Einladung.
Vielen Dank, dass du da bist. Dieses halbe Jahr hat sich gelohnt. In einem halben Jahr sehen wir uns wieder, hoffe ich. Und ja, ganz viel Erfolg mit der neuen Staffel Jerks ab Juni bei Join.
Join.
Also ist quasi so.
Nicht Enjoy Radio, auch nicht die Zeitschrift, sondern Join.
Ja.
Also das ist quasi dann so ein Online.
Das ist Netflix, ohne dass man dafür bezahlen muss.
Ja, sehr gut. Ja. Also sehr, auf Join, die dritte Staffel Jerks im Herbst
ist mein Ding.
Für die konservativen Leute auf Pro7 und irgendwann dazwischen auf Maxdome. Lieber Ulmi, viel Erfolg.
Ja, Bogi, danke dir sehr.
Komm bitte bald zurück oder zieh hier ein,
gerne,
wie du magst.
Beides Optionen für mich, über die ich nachdenke.
Und wenn ihr unseren Schal gewinnen wollt, bei dem irgendwie man sich nirgendwo mehr anlehnen muss, dann schreibt uns eine Mail an
wimav@poolartists.de.
Oh Gott, das ist ja auch eine Mailadresse doch.
Und in die Mail schreibt ihr einfach, was eure Lieblingsszene in diesem Bond-Film war.
Genau.
Und unter allen Einsendern wird dann ausgelost, wer diesen Schal.
Schreibt gleich eure Adresse mit.
wemuff@poolartists.de.
Wow, nicht schlecht.
Oh, sehr gut.
Hast du gut gemacht. Nils kann das nach einem Jahr noch nicht.
Ich weiß nicht, .com oder poolartists ist es aber ja dann. Ja. Und
ist
so,
es
ich
komm ist hinten?
Ja, hast du aber auch gesagt.
Hast du auch gesagt,
ne?
Ja, hast du gesagt. Wenn ihr uns
so
auf
heißt ja nur meine Firma, muss ich jetzt eigentlich nicht.
Wenn ihr uns auf Twitter schreiben wollt, dann schreibt uns unter @wimaffer weg.
Weil Wimaff schon weg war.
Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier beim sympathischsten Podcast aller Zeiten.
Das muss man wirklich sagen.
Das muss man wirklich sagen.
Das muss man wirklich sagen.
Das muss man aber wirklich
die
mal sagen.
Eine, es hat ja nichts gestimmt heute, aber das muss man wirklich sagen.
Das
ja,
finde
ich auch. Es ist auch, ich glaube, es ist auch so ein Podcast, den so Bond-Aficionados besonders schätzen.
Hier kann man sich so richtig in so Details,
hier, richtig das
hier kann man in Details sich richtig noch suhlen.
Der Bond-Suhl-Podcast. Genau. Nummer 1 in Deutschland. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.